2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin! Mittwoch, 26. Juli 2017. Wir haben den Millantor Nummer 43 und wir sitzen erstaunlicherweise immer noch in den Fernräumen, aber nicht im Konfi wie sonst immer, sondern im Saal. Und der erste große Erleichterungsseufzer unsererseits kam so gegen 18.25 Uhr, als wir die Tür aufmachten und gleich mehr als 3 Leute drin waren, weil wir hatten gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn hier nachher weniger als 5 Leute sind. Auch schlimm wäre es, wenn hier nachher deutlich mehr als 50 Leute sind. Das haben wir zum Glück auch nicht ganz geschafft, von daher, aber es geht gut daran. Von daher sind wir erstmal sehr begeistert, dass hier so viele Leute gekommen sind. Das freut uns schon mal sehr. Da dürft ihr euch jetzt gerne einmal selber Applaus geben. Ganz toll, das machen wir jetzt nur noch so. Ich finde das toll. Mein Name ist Mike. Wir sitzen sonst immer da schräg gegenüber, machen alle Pi mal Daumen 3 bis 4 Wochen die Aufzeichnung des Millantons. Und heute in dieser illustren Runde haben wir uns zusammengefunden, um so eine Art Saisonvorschau zu machen für die Saison 2016-17. Und wie immer beginnen wir erstmal mit den Danksagungen. Zum einen an den Fanladen, der uns immer großzügig unterstützt. Heute insbesondere damit, dass wir die Getränke hier rüberkarren konnten und uns nicht selber drum kümmern mussten. Zum zweiten bei den Fanräumen, die uns die Räumlichkeiten jedes Mal zur Verfügung stellen und unter anderem auch heute unentgeltlich. Und deswegen gerne trinken. Alles das, was wir an Getränkeverkauf heute einnehmen, geht nämlich zur Hälfte an den Fanladen und an Fanräume. So, und mit wem sitze ich hier? Ich fange mal an zu meiner Rechten, also eurer Linken, wie immer verantwortlich für die Technik, Sebastian.
Moin. Das verantwortlich für die Technik ist heute ein bisschen spannend, weil wir es halt das erste Mal hier machen, aber schauen wir mal, ihr hört uns. Und im Moment piept auch nichts, von daher alles gut. Super, danke.
Hi. Wenn wir ein Making-of-Video erstellen würden, das hat heute ungefähr um 3:30 angefangen und es haben sich Dramen abgespielt, aber das können wir zum Glück skippen. Zu seiner Linken, direkt neben mir, modisch wie immer der bestgekleidete Mensch dieser Sendung, Wilko.
Hallo.
Es freut uns natürlich wahnsinnig, dass du den weiten Weg von Neumünster auf dich genommen hast. Erzähl doch nochmal ein bisschen von deiner Reise.
In Neumünster habe ich das erste Mal im Stau gestanden. Ich komme ganz aus Schleswig, komme aus dem Büro sozusagen hierher. Ja, muss deswegen leider Spezi trinken, aber ich hoffe, das tut der Qualität meiner Beiträge keinen Abbruch. Bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, es wird gut.
Darf ich anmerken, dass ich es wunderhübsch finde, wie du dein Hemd und den Pullover zusammen kombiniert hast?
Das ist so ein Einsteckhemd. Deswegen kann ich das auch nicht ausziehen. Ich bin fahre eine strenge, keine Kurzarmhemdenpolitik und deswegen muss das so sein.
Aber die keine Kurzarmhemdenpolitik finde ich sehr nachvollziehbar.
Johnny nicht.
Mike auch nicht. Hallo. Das ist Urlaub, ja? Da darf ich auch mal Kurzarmhemden.
Ja, okay,
sonst stimme ich dir zu, Kurzarmhemden sehen immer aus, als wäre man Busfahrer. Aber heute habe ich Urlaub.
Aber du bist auch noch auf Mallorca, outfitmäßig.
Gedanklich auch noch.
Ja, lassen wir das. Kommen wir zum Star Wars T-Shirt. Herzlich willkommen, Ralf.
Moin, hallo.
Freut uns sehr, dass du den weiten Weg hierher gefunden hast. Magst du von deiner Anreise auch kurz berichten?
Puh, wo soll ich denn anfangen? Sie war tatsächlich lang.
Du kannst anfangen in München, aber da können wir nachher noch drüber reden.
Ja, am Wochenende. Ach so, das München meinst du. Es stimmt, ich habe... Dadurch, dass ich gestern Abend noch ein sehr spannendes Spiel kommentieren durfte, bin ich dann heute Morgen um 5 direkt in den Flieger gestiegen, um rechtzeitig hier zu sein und nach einer durchzechten Nacht einen ausgiebigen Mittagsschlaf und einem sehr leckeren Getränk, vielen Dank Mike, freue ich mich auch hier zu sein, nachdem ich ja nun alle Folgen aus der Ferne betrachtet gehört habe, freut es mich mal zwischen euch zu sitzen.
Magst du der Hörerschaft einmal kurz erzählen, was für tolle Getränke die hier gereicht werden?
Ich bin ja ein ganz großer Fan des Champagners, der Softdrinks, dem sogenannten Ginger Ale. Du hast jetzt die süße Variante genommen, aber grundsätzlich...
Es gibt mehrere Varianten.
Es gibt ganz viele verschiedene Varianten und dieser Hersteller macht relativ viel Zucker rein. Andere Hersteller legen viel Wert auf eine kräftige, würzige Note von Ingwer. Aber ich freue mich, dass Mike zuhört.
Ich war so begeistert, dass ich überhaupt in dem Laden so ein Ding gekriegt habe. Da hätte ich jetzt nicht...
Also, wo warst du denn?
Bei Rewe gegenüber von Michael.
Die haben in der Theorie auch das leckere Zeug, aber...
Habe ich dann nicht gesehen. Gut, zu seiner Linken, Sven.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dieser historischen Sendung beiwohnen zu können und bin sehr gespannt, wie das läuft. Viele Leute hier, das Licht funktioniert auch, zumindest in unsere Richtung. Ja.
Und zu seiner Linken, um das Feld komplett zu machen, Johnny.
Heute, wie schon angesprochen, im Kurzarmhemd, weil ich ja eigentlich noch im Urlaub bin. Sonst bin ich ja doch eher adrett gekleidet. Ich habe es heute trotzdem versucht. Die Knöpfe, ich möchte, dass es bitte wahrgenommen wird, sind aus Kokosnuss.
Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Das überlasse ich dir und deiner fachkundigen Meinung.
Okay, den Mode-Podcast-Teil werden wir nachher mit der Trikot-Diskussion noch ergänzen.
Ich möchte an der Stelle schon einwerfen, egal welche Haltung Wilko einnimmt, ich bin dagegen.
Das haben wir nicht anders erwartet, aber das geht uns ja allen so.
Meistens.
Zum groben Ablauf. Wir werden eine Pause machen. Ich denke, ungefähr nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, so Pi mal Daumen, müssen wir mal schauen, wie es kommt. Und dann eine zweite Halbzeit bestreiten. Und dann sind wir hoffentlich hier, wie immer, nach 90 Minuten raus aus diesem Podcast. Stammhörer kennen das. Bei den Danksagungen war ich stehen geblieben. Wir müssen uns natürlich, wie immer, am Anfang der Sendung auch kurz bei denjenigen bedanken, die den PayPal-Button erfolgreich in unserem Blog gefunden haben. Das waren diesmal Carsten, André und Vasiljev. Und ich möchte kurz fragen, ob André da ist, weil der hat einen sehr nennenswerten Betrag gespendet. Jetzt könnt ihr natürlich alle melden. Ich weiß aber den Nachnamen, ihr nicht. Scheinbar nicht. Der hätte nämlich heute mindestens 2 Bier umsonst bekommen. Also vielen Dank an die alle und an die Hörerschaft da draußen natürlich gerne. Nutzt den PayPal-Button. Dann können wir noch mehr solcher tolle Abende machen, vielleicht im nächsten Stadion. Und wenn wir jetzt die Gelegenheit schon haben, hier mal zu sitzen vor euch, bitte ich einmal um Handzeichen. Wer hört den Millern-Ton denn sonst beim Putzen? Also wir haben so Pi mal Daumen, würde ich sagen, ungefähr 40 Leute. Es gehen 2 Hände in die Höhe. Wer hört uns bei sportlicher Betätigung, Laufen, Radfahren, sonst was? 1, 2, 3, 4, 5.
Du musst aber eigentlich auch noch die Gegenfrage stellen. Wenn du fragst, wer hört uns beim Putzen, musst du auch fragen, wer putzt denn eigentlich?
Ah, okay. Wer hat gar nicht die Chance, uns beim Putzen zu hören?
Okay. Mindestens genauso viele Stimmen.
Und eine Frage, wer da noch, wer hört uns heute zum ersten Mal?
Oh, tatsächlich, Wahnsinn.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, mal gucken, ob die dann das nächste Mal sich das auch noch antun. Ja,
Wir haben bei der Vorstellrunde jemanden vergessen. Carsten und Esther, die heute dankenswerterweise hier den Getränkeausschank übernehmen. Also immer, wenn ihr was bestellt, das sind Carsten, das sind Esther. Da könnt ihr euch gerne mit Getränken eindecken. Esther muss das auch machen, die ist mit mir verheiratet.
Und auch die machen das natürlich unentgeltlich, also auch dafür vielen, vielen Dank.
Das habe ich Ihnen noch nicht gesagt. Das
Achso. Ablauf erste Hälfte ungefähr. Wir werden über das Sportliche sprechen, was in diesem Verein ja auch ab und zu mal wichtig ist. Wir haben eine kurze Übersicht über den Kader. Wir wollten eigentlich über Zu- und Abgänge reden. Das Problem ist, wir haben das in der letzten Sendung schon gemacht, in der Annahme, dass da noch einiges kommt. Aber seitdem kam nichts mehr, außer dass Dennis Rosin zu Werder gegangen ist. Also den Part können wir vielleicht skippen. Und in der zweiten Halbzeit werden wir uns dann mit folgenden Themen beschäftigen. Zum einen, soll Andi Grote in diesem Verein Mitglied bleiben und darf er das auch? Und wie ist das denn mit den LED-Banden? Ist das eine gute Idee, dass wir die einführen? Und dann werden wir natürlich alles aus Ralf Gunesch herausquetschen, was irgendwie mit Datsun oder The Zone oder seiner eventuell bevorstehenden Karriere als Trainer zusammenhängt. Und das ist so der grobe Ablauf. Und zwischendurch werden wir irgendwann die sehr beliebte Rubrik Wilko liest aus alten Übersteigern genießen. Fangen wir also an mit dem Sportlichen. Jetzt mal eben hier auf der Bühne Hand hoch. Wer war beim Spiel gegen Werder da? Auch in dem Auditorium heißt es. Ja, es waren gar nicht so viele, ne? Aber dafür war das Stadion ganz schön voll. Sven, erzähl mal, wie war es denn so?
Ja, sportlich. Sportlich war es überraschend gut, fand ich. Oder was heißt überraschend? Also man hat schon gemerkt, glaube ich, dass unser Team 2 Wochen mehr Vorbereitung schon hinter sich hat. Werder wirkte phasenweise so ein bisschen platt, fand ich, Ende der jeweiligen Halbzeiten. Aber da waren doch erfreuliche, schicke Spielzüge bei uns zu sehen. Und das System, was da gespielt wurde, wenn ich es richtig gesehen habe, war, glaube ich, so ein flaches 4-4-2 mit Mats auf links außen. Das hat auch ganz gut funktioniert, wurde dann noch ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit als wer kam rein? Moment, ich guck mal nach. Der kam rein. Kann man so auf jeden Fall spielen. Schicke Spielzüge, Tore auch cool rausgespielt, fand ich. Abwehr steht, Torwart stand auch. Hat sich jetzt ja ein bisschen überraschend offensichtlich durchgesetzt. Und ich bin doch sehr zuversichtlich rausgegangen, obwohl ich kein großer Freund von Testspielen
bin und schon gar nicht von Testspiel Siegen oder Siegen in Generalproben. Von daher werde ich mir da so ein bisschen Skepsis erhalten, aber doch, das war schon sehr angenehm. Vielleicht lag es auch daran, dass wir vom Verein eingeladen waren zur Saisoneröffnung auf der Haupttribüne und da gab es das ein oder andere Freibier. Von daher mag das einen Teil zu der Euphorie beigetragen haben, aber mittlerweile bin ich wieder so weit runtergekocht, dass ich sage, geht los, wir sind gerüstet, aber nicht übermütig.
Ja, Werder ist ja auch noch 2 Wochen weiter weg vom Saisonstart, also von daher
genau.
Sowieso nicht überbewerten.
Und kein Gegner.
Was ich am Anfang sträflicherweise vergessen habe, wir haben hier 2 Saalmikros. Das heißt, wer jetzt seinen konstruktiven Input zu diesem Thema liefern möchte, darf einfach gerne per Handzeichen sich melden. Und zack, springen Johnny und oder Sebastian auf und reichen das Mikro in die Menge.
Ja, der hat sich ja die Kopfhörer aufgesetzt,
cleverweise.
Ich kann leider nicht. Ich könnte nur die erste Reihe erreichen und das lohnt ja nicht.
Ich reiß hier alles runter und dann ist auch doof.
Okay. Ja, ich mach das. Möchte denn noch jemand was zum sportlichen Verlauf dieses Spiels sagen und seine taktische Expertise in den Raum schmeißen? Ah, seht ihr mal, ne? Da ist nicht. Ne, okay. Haben wir uns gemerkt. Können wir, ja, bitte?
Mir fällt gerade eine dumme Zwischenfrage ein, aber weil Ralf hier gerade so schön dazwischen sitzt. Welchen Wert misst du als erfahrener Fußballkenner denn so Testspielen bei?
Na, den Spielen selber, gerade nach hinten raus, kurz vor Saisonstart, dem Spiel an sich schon einen relativ hohen, hat eine relativ hohe Bedeutung. Die Ergebnisse kannst du knicken. Also wir haben mit Mainz 05 Liverpool 5-0 besiegt und sind dann abgestiegen. Also hilft halt nicht viel. Wichtig ist, oder du siehst schon, was zum Beispiel die Marschrichtung für die kommenden Wochen und Monate ist. Du siehst, ob sich Neuzugänge schon integriert haben oder ob Alagui jetzt immer noch als Fremdkörper auf dem Platz rumläuft und noch keine spielerische Bindung gefunden hat. Aber, und da bin ich, kann ich da nur mal in die Aussage mit einsteigen, nicht überhöhen. Das war ordentlich gegen Bremen. Ich habe ein bisschen was im TV gesehen, mir dann auch die Zusammenfassung auch angeschaut, mit denen gesprochen, die sich's angeschaut haben. Ordentliches Spiel, aber bitte nicht jetzt in Euphorie verfallen, weil man Werder Bremen geschlagen hat. Dafür ist, wie du es gesagt hast, die sind noch wirklich müde, weil die erst in 2 Wochen starten. Das hat man sicherlich gemerkt. Du kannst das Positive rausziehen, aber es hilft dir alles nichts, wenn du am Freitag nichts holst. Klar. Also Spiel wichtig, Ergebnis unwichtig.
Ich habe so als Gegenbeispiel habe ich noch das Bochumer Testspiel. Die haben nämlich gegen Dortmund 2-0 geführt ganz lange. Ja. Dann kam Aubameyang rein und innerhalb von 69 Sekunden stand es 2-2. Also von daher, die sind offensichtlich auch fit.
Umgekehrt erinnern wir uns ja auch noch mit Sicherheit an das Testspiel gegen Osnabrück vor dem Start der Rückrunde und hat ja zum Glück auch nichts bedeutet. Also vielleicht erinnere ich mich auch alleine, aber das war 0-3 und es war sowas von desaströs, alle anderen mögen das schon verdrängt haben hier.
Ja, Torwart-Diskussion kam gerade schon als Stichwort. Ist heute um 14 Uhr auf der Pressekonferenz vorm Spiel von Olaf Janssen exklusiv verkündet würden. Als Nummer 1 in die Saison, nicht auf dem Rücken, aber im Tor geht Robin Himmelmann. Das klang in seinem Statement auf der Pressekonferenz so ein bisschen. Wir haben mit beiden geredet und uns dann dafür entschieden, dass Himmelmann spielt. Ich habe das so ein bisschen reininterpretiert. Herwagen setzt sich halt oder ist auf der Bank leichter zu ertragen oder macht das friedlicher, als Robin es tun würde.
Bist du sicher, dass... Nein, anders. Ich habe das so gar nicht verstanden. Das war für mich eher umgekehrt im Sinne von, wir haben uns entschieden und dann mit beiden darüber geredet.
Also grundsätzlich kann ich euch sagen, das wird entschieden und dann den Teutern gesagt.
Ja.
Also man sitzt dann nicht in der Diskussionsrunde und sagt, so erzähl mal, warum glaubst du, spielst du und warum glaubst du, spielst du? Ich glaube, intern wurde viel gesprochen im Trainerteam, dann wurde eine Entscheidung gefällt und dann hat man die Spieler zum Gespräch gebeten. Mich würde mal interessieren, was diese Nasenlänge oder was Nasenlänge bedeuten würde, wenn beide gleich alt wären.
Also Nasenlänge ist auch ein Zitat aus dieser Pressekonferenz.
Ja, ich erkläre das nur für die
ungefähr 24.000 Hörer, die wir haben. Fast so viel wie der Zone-Abonnenten. Das hat Olaf Janssen nämlich gesagt, dass Robin Himmelmann eine Nasenlänge voraus war. Ja, keine Ahnung. Also ich denke, dass das Alter schon in die Nasenlänge mit Einfluss. Oder, Wilko?
Ich war früher in meiner Altersgruppe auch immer Torwart und das lag an einem Bauchumfang. Das hatte mit meiner Nase gar nichts zu tun. Entweder der letzte, also damals noch Libero, Abwehrchef, und dann in den 5 Metern zwischen Torlinie und nicht viel kaputt machen oder Torwart halten.
Wir haben dich echt vermisst, Wilko.
Ja, jegliche sportliche Diskussion direkt gegen die Wand gefahren. Ja. Wahnsinn. Wir haben wirklich mal einmal einen vernünftigen Beitrag zum Thema.
Es war
mit einer sehr kontroversen Frage, wie ich finde, die man durchaus mal diskutieren könnte. Wird ein Torwart im Alter halt eher zur Seite geschoben, beziehungsweise reden wir da über Vertragslaufzeit und ähnliches? Und du direkt, also ich war ja ein dickes Kind, ne?
Also ich finde, wenn wir das Ganze mal in einen größeren Zusammenhang setzen und einfach anschauen, was ist in den letzten anderthalb Jahren auf der Torhüterposition passiert. Nach der Verletzung von Robin hat Philipp sich dann erst als sehr adäquaten Ersatz rauskristallisiert und dann ja auch, finde ich, zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt. Und dann hast du jetzt eine neue Saison und auf einmal, ohne erkennbaren Grund im Sinne von Philipp hat ja die letzten Wochen nicht daneben gegriffen. So. Gibt es da jetzt wieder den Wechsel? Von daher, und deswegen merke ich das mit dem Alter an, finde ich, ist so hart es klingt, ich habe auch mit 32 gesagt bekommen, dass ich zu alt bin für das Geschäft, ist das perspektivisch eine nachvollziehbare Entscheidung. Für Philipp natürlich unglücklich, formulieren wir es mal höflich. Ob das gerade auf der Torhüterposition unbedingt so sein muss, auf der anderen Seite, Robin, ist ja auch kein sportliches Risiko. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier diskutieren müssen, dass Angst und Bange sein muss, dass da jetzt einer nach dem anderen reinfliegt. Aber ich war dennoch etwas überrascht, das Ganze aber einschränkend. Ich habe kein einziges Vorbereitungsspiel gesehen. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie was vorgefallen ist, aber das mal eingeordnet im großen Zusammenhang, war ich heute Mittag auch erstmal etwas überrascht.
Dem würde ich mich anschließen. Ich war auch überrascht und ich finde, hier stellt sich auch noch so ein bisschen die Frage, das sind halt zwei Torhüter auf Top-Zweitliganiveau, das kann man auf jeden Fall sagen, aber sie sind halt schon, finde ich, ziemlich unterschiedliche Torwarttypen. Und deswegen finde ich es immer interessant, dass ich eigentlich kaum jemand hier gerne auf eine Nummer 1 festlegen will, offensichtlich im sportlichen Bereich, auch wenn du dich unter den Fans umhörst. Aber eigentlich entscheiden sie sich ja schon elementar, ne? Also Robin ist ja mehr so Typ Teufelskerl und Philipp hat halt eine andere Ausstrahlung, ne? Ist so ein bisschen sicherer bei hohen Bällen, wirkt offenbar, oder zumindest sah es im Verlauf der Rückrunde so auch ein bisschen beruhigender auf die eigene Hintermannschaft. Aber wird das Potenzial, so mal Spiele allein zu gewinnen, ist dann vielleicht bei Robin eher da. Aber da stellt sich halt auch die Frage, ob der Trainer sowas strategisch auch mit berücksichtigt, was er für einen Typ da hinten drin haben will.
Ja, wobei umgekehrt habe ich halt tatsächlich, was Ralf eben sagte, bei Philipp, eher das Gefühl Führungspersönlichkeit, ne? Also so, der hat ja auch über die Ausstrahlung hinten irgendwie dafür gesorgt, dass da irgendwie ein bisschen Ruhe reinkam. So kam es bei mir zumindest an.
Also ich habe ja auch mit Philipp zusammengespielt und der ist kein Spieler, also er strahlt keine Hektik aus. Der sitzt da hinten in seinem Tor und hat einen Ruhepuls von 75 und da fliegt eine Kugel nach der anderen rein, aber oh, ich mache das schon. Und das überträgt sich auch. Was nicht heißen soll, dass Robin jetzt den Hector macht da hinten drin und alle ansteckt.
Vielleicht deutet es darauf hin, dass das Trainerteam davon ausgeht, dass keine Kugeln da hinten reinfliegen diese Saison und keine Hektik ausbricht.
Aber dann könnte man ja auch noch einen zusätzlichen Feldspieler raufbringen.
Wir sind hier nicht beim Eishockey.
Gut. Aber du als erfahrener Torhüter-Veteran,
das ist Sven ja auch. Dass das noch keiner angesprochen hat.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du mal in einer Mannschaft gespielt hast, wo der Torhüter regelmäßig wechselte, also als Vorgabe. Nach der F-Jugend. Das passiert ja sonst in Mannschaften, die international unterwegs sind. Und das haben wir beim FC St. Pauli nie geschafft.
Warum nur?
Ja. Zu wenig Gehege.
Ja.
Torhüterwechsel habe ich eigentlich nö. Bei meinem Verein waren die Rollen eigentlich immer relativ klar verteilt. Was hatten wir beim FC St. Pauli? Wir hatten Achim Hollerried. Dann kam...
gelacht.
Dann hatten wir Patrick Borger, habe ich auch noch, aber der musste sich dann relativ schnell hinten anstellen.
Patrick Borger hat übrigens meiner Meinung nach die beste Players Corner im Übersteiger ever geschrieben. Wenn ihr irgendwann mal Langeweile habt, blättert mal durch, geht darum, wie man ein Ikea-Regal aufbaut. Wahnsinn, ganz toll. Entschuldigung.
Kein Problem. Wer kam denn da? Matze Hein kam dann. Ja, und dann hatten wir in der ersten Liga mit Kessler und Pliqué, also Teilzeit-Pliqué in der ersten Liga. Nö, das war eigentlich immer alles verteilt. Und dann in Ingolstadt mit Ramazan Özcan, ja, das war auch klar, wer da spielt.
Gegen den trifft ja jeder. Naja.
Jetzt musst du aber auch sagen, warum, weil sonst finden die Leute das nicht lustig. Also sie finden es
eigentlich... Erzähl doch mal, wie du damals dein einziges Tor...
Nein, es war tatsächlich Ramazan Özcan, und das muss er sich heute noch anhören, dass er der Einzige ist, der von mir ein Tor kassiert hat. Und das ist schon echt bitter für ihn. Aber, und wenn ich das mal, wenn ich schon mal hier in den Räumlichkeiten bin, dann kann ich ja auch mal über Hoffenheim schwärmen und auch noch mal Danke sagen. Ich denke mal, der größte Teil der Zuhörer und auch der Anwesenden hier sind ja St. Pauli-Fans, und viele waren sicherlich auch bei dem Spiel. Das Spiel gegen Hoffenheim ist für mich ein Prototyp des Spiels, das du in einem anderen Stadion nicht gewinnst. Ich bin ganz offen formuliert, nach 20 Minuten gegen Hoffenheim, ich weiß nicht, viele waren bestimmt da beim 3-1, nach 20 Minuten gegen Hoffenheim habe ich zu Eger gesagt, wir kriegen heute 5 Stück, mindestens. Weil die haben uns überrollt. Die waren in allem besser, die waren in allem schneller, die waren in allem stärker, das war einfach eine andere Mannschaft. Dembaba, Obasi, Gustavo, was weiß ich, wer da noch alles war. Und ich hatte Dembaba und Obasi als direkte Gegenspieler. In jedem Zweikampf habe ich gedacht, die S1 fährt über mich drüber. Das war Wahnsinn. Und irgendwann so nach 25, 30 Minuten entstand im Stadion eine Stimmung, dass wir von alleine gelaufen sind. Und ja, wir wirklich getragen wurden zu diesem Sieg. Ich behaupte, in einem anderen Stadion mit einer durchschnittlichen Stimmung, halb voll, kriegst du von Hoffenheim 4 Stück mindestens. Weil die waren einfach brutal. Aber das Ding mit allem, wie es lief, und dann stand die noch auf die Gegengrade geschickt mit Rot, und dann trifft auch noch Gunesch. Das war halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein ganz besonderes Spiel. Da haben die eingepackt. Ja, es wird immer genannt, wenn wir über große Spiele in Anführungsstrichen sprechen, dann sagt jeder hier das 1-1 gegen den HSV, das Ding gegen Rostock
und Kai Stisi.
Ja, ich meinte jetzt unser Spiel gegen Rostock, aber ich rede jetzt von meiner Zeit. Aber ja, Kai Stisi macht 3 Spiele und ist Volksheld.
Also das ist jetzt die Stelle für den donnernden Applaus hier eigentlich.
Nein, dann müssten wir Spieler den donnernden Applaus machen, weil das war neben Rostock, neben dem HSV-Spiel, neben Hertha im Pokal, war dieses Hoffenheim-Ding einfach was ganz Besonderes. Und jetzt den Turn zurück, das muss Rambo sich tatsächlich immer noch anhören, weil er halt der einzige Fliegenfänger ist, der von mir ein Tor kassiert hat. So, und an dieser Stelle, denkt euch einfach einen donnernden Applaus von uns Spielern für solche Momente.
Ich weiß aber noch, dass wir beide vor dem Spiel gesprochen haben und du zu mir gesagt hast, wenn du dieses Jahr bei Fußballwetten nochmal richtig absahen willst, dann setz auf Heimsieg, weil wir sind so heiß. Da war irgendwas im Hinspiel, was irgendwie scheiße gelaufen war?
Ja.
Und damit will ich jetzt nicht Wettbetrug herbeireden, sondern es war ja der eigene Sieg quasi prophezeit worden. Aber und du wolltest ja auch nicht selber wetten.
Aber wir haben schon gesagt, das läuft. Wir waren natürlich motiviert, weil es war halt zu dem Zeitpunkt, es ist schon süß, dass Hoffenheim das Feindbild war, wenn es heute Leipzig gibt. Aber es war zum einen das Hinspiel, 1-0 geführt, dann blödes Eigentor und so Geschichten. Für uns war es einfach wichtig, weil wir die Punkte auch brauchten. Das war so der Turn zum Klassenerhalt im März. Ja, und dann kommt halt das große Hoffenheim. Also vielleicht nicht von der Stadt her, aber die hatten ja ganz andere Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt. Und eine kleine Anekdote noch. Timo Schulz hat mich, wir haben 8 Jahre zusammengespielt, davon hat er mich 7 Jahre und 11 Monate durchgehend beleidigt, vor jedem Spiel. Und dann, wir saßen nebeneinander, und dann sagt er vorm Spiel, sagt der Ralle, Junge, du bist halt gut drauf, das freut mich. Ich wünsche dir echt alles Gute. Okay, Fehler in der Matrix, was ist hier los? Und das halte ich ihm heute noch vor. Ich sage, Timo, wenn du mich mal häufiger gelobt hättest, was meinst du, was mit uns passiert wäre? So. Hoffenheim, ja. Ich habe ein Tor geschossen, Mike, in der Bundesliga. Lass mich.
Ramazan Özcan, ja.
Ja.
Darf ich eine unqualifizierte Zwischenfrage stellen, Mike?
Gerne, immer.
Hat Ralf dich am Samstag irgendwann umgegrätscht, als ich nicht hingeguckt habe? Oder warum bist du so auf Zinne? Du hast immer so böse Fragen in seine Richtung, das machst du sonst nicht.
Nee, die sind mir alle diktiert worden von Junior, da kommen wir nachher noch drauf.
Aber mit Junior hat er zusammengespielt, das kann sein.
Ja, aber lassen wir das, machen wir nachher. Dann müssen wir in München nochmal aufarbeiten. Kommen wir zurück zum aktuellen Kader. Testspiele liefen, wenn man Ergebnisse sich anschaut, ganz gut. Wir haben 11-0 gegen Buxtehude gewonnen, muss man auch erstmal schaffen. Dann 1-0 gegen Lotte, 3-0 gegen Osnabrück, 2-1 gegen Oldenburg, 2-1 gegen Pinzgau, 2-1 gegen Wiel, 2-1 gegen Werder. 2-1-Tipp für Freitag, gar nicht so schlecht, wenn wir über Sportwetten nochmal reden, wer weiß. Das heißt auch, so zurückkommen zur Torwartdiskussion, es gab nur 4 Gegentore und ich glaube, an keinem war ein Torwart wirklich schuld. Von daher wird es daran wahrscheinlich nicht gelegen haben. Machen wir nochmal einmal die Weisheit der vielen. Ich bitte um ein einfaches Handzeichen. Wer von euch würde, wenn es nach ihm ginge und er Torwarttrainer wäre, für die kommende Saison oder nach ihr ginge? Oder? Okay. Danke. In der kommenden Saison mit Philipp Herrwagen im Tor an den Start gehen. Gegenprobe, Robin Himmelmann.
Oha.
Okay, ich würde sagen, das ist so 3/4 pro Herrwagen.
Wir haben auch noch einen dritten Torwart, falls es. Ich weiß es
oder so. Ah, nee. Bleibt bei 3/4 Himmelmann, oder? 3/4 so,
ja,
Kimmel?
Ja.
Okay. Möchte sich jemand äußern, warum Herrwagen? Schweigen.
Jetzt wird gekniffen.
Ich könnte jetzt einfach aufstehen und rumgehen und irgendwem das Mikrofon.
Warte, wir fragen mal ganz kurz, warum Himmelmann? Jemand? Auch nicht.
Also, hier muss deutlich mehr Bier getrunken werden. Das funktioniert so nicht.
Ich bin Trainer, ich kann Stille auch aushalten, aber ich will das nicht strapazieren. Also von daher machen wir ruhig weiter, wenn ihr da nicht möchtet.
Neuzugänge war jetzt noch das Thema.
Genau, Neuzugänge haben wir eigentlich letztes Mal schon abgehakt. Wir können das aber natürlich nochmal kurz erwähnen. Sami Alagui, möchtest du was sagen?
Kurz, bevor wir anfangen, uns zu wiederholen, haben wir beim letzten Mal über Herrn Stöver gesprochen?
Nein.
Ha. Nee, und wir haben auch nicht über Herrn Glöckner gesprochen.
Der ist ein Co-Trainer neuer.
Ja.
Möchten wir das noch?
Ich wüsste nicht viel, außer dass ich mir angeguckt habe, der war vorher bei Eintracht Frankfurt, könnte ich über Herrn Glöckner nicht viel erzählen, aber Herrn Stöver, dass er in Lautern war.
Ich würde gerne erzählen, dass er eine Modelagentur hat. Der Stöver?
Bist du in der Kartei?
Quatsch, nicht der Stöver. Der Glöckner. Ich, ob ich in der Kartei bin? Ja, nicht in seiner.
Hätte ja sein können.
Nee, er hat eine Modelagentur, unser neuer Co-Trainer, und sieht auch unverschämt gut aus. Das ist ja bei Trainern, wenn ich da an die letzten Co-Trainer denke, auch nicht immer gegeben. Um mal wieder als Fashion- und Beauty-Podcast hier unseren Beruf alle Ehre zu machen.
Wenn du die letzten Co-Trainer meinst, meinst du jetzt unseren amtierenden Cheftrainer?
Mal unter uns. Also ich möchte Herrn Janssen noch nicht zu nahe treten. Er ist auch nicht so mein Typ. Ja, aber privat habe ich mit ihm noch nichts zu tun. Also es kommt vielleicht noch, der mag privat netter Mensch sein, aber ein optisches Highlight ist er nun nicht. Ne?
Alter.
Ich hoffe ja, was ihr nicht wisst, wir fragen in schöner Regelmäßigkeit beim Verein an und ich hoffe ja, dass er das hört und dann irgendwann sagt, du blöde Drecksau, da komme ich hin. Und
ja.
Das mache ich ja nur, damit wir hier Leute herkriegen.
Möchtest du über den Herrn?
Ja, ich würde aber zu Herrn Stöver tatsächlich noch was sagen wollen. Mich hat damals, ich glaube in Kaiserslautern hat er aufgehört, weil er nicht mehr wollte. Sportliche Situation war auch nicht so überragend. Da ist er von Holstein Kiel, glaube ich, hingekommen und dann war eine Weile Pause und ich glaube, Olaf Janssen war es, der gesagt hat, er arbeitet ganz gern mit ihm zusammen. Und ich würde gerne mal eure Meinung hören, was der Cheftrainer für einen Einfluss darauf hat, wer Sportchef wird. Stille und die Wortmeldung.
Das war eine inhaltliche Aussage. Umgekehrt, ich habe mit Leuten gesprochen, die bei FSV Frankfurt relativ dicht dran sind. Die haben gesagt, super Typ, hat hier sehr viele gute Leute geholt.
Was? Alle beide, oder?
Wolltest du nicht
schön zurück?
Und mit Kaiserslautern, die auch sinngemäß meinten, eigentlich einen guten Job gemacht, ist an Kaiserslautern gescheitert. Von daher glaube ich erstmal ein ganz guter Typ. Mal gucken.
Das macht ihn ja schon wieder sympathisch, dass er an Kaiserslautern scheitert, oder wie?
Ich habe ja tatsächlich die Hoffnung, dass wir die jetzt diese Saison München hinterher schicken, aber. Abwarten.
Da kommen wir später zu.
Also ich denke auch, ich 10 Jahre, 11 Jahre Frankfurt oder so und wer da mit dem Budget vom FSV Frankfurt, die so lange in der Liga hält, der kann nicht vollkommen unfähig sein. mehr kann ich da inhaltlich nicht beisteuern. Zugänge, Abgänge, der einzige Abgang, den wir noch nicht verkünden konnten, das wurde dann, glaube ich, einen Tag nach der Sendung bekannt gegeben, war Dennis Rosin. Bedauere ich immer noch sehr. Ist zu Werder 2 gegangen und hat dort jetzt am Wochenende beim ersten Spiel, Werder 2 ist Tabellenführer, nach einem 3:0 gegen Unterhaching, ist ja immerhin eingewechselt worden. Und Lennart T. war damals, glaube ich, ja, stand schon fest, dass er geht. Der ist inzwischen weitergegangen zum VVV Venlo. Allein für den Namen wollte ich das zumindest einmal.
Als ich das bei Twitter gelesen habe, habe ich gedacht, dass der Titel des Vereins tatsächlich die 140 Zeichen sprengt. VVVVVVV. Ich wusste gar nicht, wo wirklich der Name anfängt und wie der Sportverein aufhört.
Wofür steht denn das?
Ist irgendwie niederländisch.
Aber wäre es nicht super, wenn Bentley Baxter Bahn zu VVV Venlo wechseln würde?
Da könnte man jetzt drauf wetten. Ich weiß nicht, ob wir da...
Ja. Frag mal, Mike.
Ich habe, apropos wetten, ich habe heute gelesen, dass, wie heißen die, Betfair oder so? Irgendein, oder wechsle ich das mit Sunnyfair? Also irgendein Wettunternehmen auf jeden Fall das Trainingslager des FC, des ersten FC Köln präsentiert.
Ja.
Fassungslosigkeit. Also,
wie habe ich mir das vorzustellen, wenn die Spieler rauskommen, läuft ein Jingle und die drei Fans am Rand dürfen...
Ja, aber die fahren halt nicht ins Trainingslager, sondern die fahren halt ins Betfair oder wie die heißen, Trainingslager.
Wie findest du das, Ralf? Du guckst gerade so panisch.
Ja, ich habe mich... dazu kommen wir dann vielleicht bei der DAZN-Geschichte. Dann erzähle ich darüber was.
Okay.
Gut, dann sind wir mit den Kader-Geschichten schon soweit im Größten durch. Kommen wir zum Fashion-Podcast. Hast du dich vorbereitet, Wilko, auf die Trikots?
Nee, Trikots nicht. Ich habe gesehen, Camouflage und dann, weiß ich
Warst
nicht,
du raus?
Fiel mir so... Ich hatte mal einen Freund, der extra so Camouflage-Leute immer angerempelt hat mit den Entschuldigung, hab dich nicht gesehen. Und dann, da war ich dann raus.
Aber heißt das denn offiziell Camouflage? Heißt das, weil das nicht irgendwie anders? Nee,
das
anders?
Ist Street Art.
Ja,
aber das ist doch, also das ist doch Camouflage.
Camouflage ist so 2006.
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich wohne in einem Ort, da werden ironiefreie Opels getunt und Camouflage-Leggings sind sozial akzeptiert. Deswegen.
Also ich möchte nochmal anmerken, dass ich eine camouflagefarbene Hose trage. Nur so nebenbei.
Ja, aber ja nicht mit diesem klassischen hier Irakkrieg, Wüste Gobi. Ach doch, Mensch. Habe ich gar nicht gesehen.
Du siehst ja auch nur meine Waden durch die Gegend schweben, ne?
Ja. Ich bin ja sonst kein Klugscheißer, ne? Aber Camouflage ist keine Farbe, sondern Muster, Johnny. Das solltest du wissen.
Ich war auch so überrascht, dass ihr so drüber herzieht und hab aber dann gedacht, ihr müsst mich doch gesehen haben, bis mir wieder eingefallen ist, was ich da trage. Ja, dann muss ich einfach schnell reinbrechen.
Aber tatsächlich hat mich das ein bisschen aufgeregt wegen Under Armour-Kampf. Was? Street Art?
Es ist ja Street Art, weil
und
die Flecken verlaufen.
Da hatte ich keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen.
Es ist ja Street Art, weil die Flecken verlaufen, wie wenn man es sprühen würde halt.
Ah.
Das geleakte, in Anführungszeichen, Trikot, das sie da gezeigt haben, zeigt ja Camouflage, wie es halt sein soll, mit Flecken und theoretisch Totenköpfen drin. Und das jetzt fertige ist ja so ein bisschen mit Farbverlauf und wie man Sprühdose ansetzt und so weiter und so fort.
Wie in dem echten sind keine Totenköpfe?
Ich guck mal. Kann ich leider nicht sehen.
Nein, in dem echten Trikot.
Achso, ja doch, da sind welche drin.
Die waren da schon drin. Ne?
Ja, aber das geleakte zu Anfang, also das vorzeitig gezeigte, war ja ohne diese Sprühdosenverläufe, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber mit Totenköpfen
schon. Aber schon mit Totenköpfen.
Okay.
Wir haben ja auch jemand hier, der schon mal in Camouflage gespielt hat.
Ja.
Und? Hat man auch nicht viel von gehört.
Wollte ich gerade sagen. Hat man also ich fand die ganze Diskussion damals schon vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Unter anderem, weil die Hälfte der Fans halt solche Hosen trägt. Und finde sie auch jetzt im Nachhinein wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, ich will nicht sagen von den Medien herbeigeredet, das klingt immer so verschwörungstheoretisch, aber ich fand es ein bisschen albern, sich daran hochzuziehen, als ob wir keine anderen Probleme hätten.
Ja, aber worüber willst du denn diskutieren? Jetzt haben wir einen Videobeweis, jetzt können wir nicht mehr über Fußball diskutieren, jetzt nehmen wir halt Trikots.
Okay, dann ziehe ich meinen Einwand zurück.
Ja, aber unsere Liga hat ja kein Video, weißt du, wir können ja weiter über Fußball reden.
Es stimmt schon, es gibt langsam nichts mehr, woran man sich im Fußball hochziehen kann, dann müssen wir halt die Klamotten nehmen. Als Frisuren waren ja in den 80ern ein großes Thema. Ich habe das Gefühl, ihr wollt hier gerne in der Vergangenheit schwenken.
Bärte, Tattoos.
Ich habe bei der Vorbereitung auf den Kader, habe ich mir aufgeschrieben, wie viele Spieler haben Vollbart. Mir ist das als mit dem Namen und so immer zu schwierig. Ah, da steht's. Und wer denkt 1 bis 5, bitte Arme hoch.
Also von wie vielen Spielern?
24? Von allen. Ich glaube, ja, weiß ich gar nicht. 22, okay. 24?
Unsere Mannschaft oder die ganze Liga?
Ja, 0 bis 5. Sehr gut. 5 bis 10. Und mehr als 10. Es sind 11.
Wow. Also kurze Auflösung. Ich würde sagen, die Tendenz ging leicht zu 0 bis 5. Dicht gefolgt von mehr als 5 und nur eine Person für 11. Holger, herzlichen Glückwunsch.
Ich wollte gerade sagen, also ich gucke jetzt erstmal bei Wikipedia nach, was wirklich als Vollbart zählt und dann überprüfe ich erstmal deine Aussage.
Pass auf, bei den 11 sind 2 halbe dabei.
Linke oder rechte Hälfte?
Das sind so 98er Jahrgänge, wo man noch streiten könnte, ob das wirklich...
ne? Du meinst, die haben so Vollbart wie du Haare?
Ja, genau. Und das ist mehr so dieser Unterkinnflaum, den man so hat. Da hat mein Vater mich immer früher mit Verarschung mir so ein hartes Milchbrötchen gegeben zum Rasieren.
Also ich weiß jetzt, warum du so dick als Kind warst, wenn du früher Milchbrötchen gekriegt hast. Und vor allem, aber damit das Leben für dich nicht so einfach ist, gab es harte Milchbrötchen.
Ja, das war auch so in meiner Kindheit. Es war.
Wir hatten ja nichts außer Backstein und harte Milchbrötchen. Zurück zum Beauty-Podcast, Fashion-Podcast. Trikot-Diskussion sind wir fast durch mit unserem Verein. Wollen wir noch über andere Vereine sprechen?
Nee, wir müssen erst nochmal einmal Backstein, hast du ja gesagt. Wir müssen ja noch über das Auswärtstrikot reden mit der weißen Mauer. Müssen wir auch nicht, aber
ja, finde ich interessant, dass uns die weiße Mauer genehmigt wird und Holstein Kiel, glaube ich, die eine Förderkarte auf dem Trikot haben wollten, das nicht genehmigt bekommen haben.
Wollten die nicht den Storch haben? Oder haben sie jetzt
den Storch? Die haben jetzt den Storch, sie wollten eigentlich eine Förderkarte haben.
Also weil wahrscheinlich das übrigens, mehr Details,
oder? Es ist nicht eingewebt gewesen. Ich wüsste nicht, dass die Steine bei uns eingewebt sind.
Also Drucken ist anders als Einweben aus Sicht der...
Laut Regularien scheinbar schon.
Alles klar.
Aha. Okay. Aber dann nutzen wir auch hier die Chance nochmal des Meinungsbildes. Also es gibt das Heimtrikot in braun mit diesem braun-weiß-roten Streifen. Es gibt das Auswärtstrikot mit der weißen Mauer. Und es gibt das Camouflage-Trikot. Bitte einmal um Handzeichen. Ihr habt jeder ein Trikot gewonnen. Welches würdet ihr euch dann aussuchen? Einmal für das braune Heimtrikot. Ist besonders hier der linke Block, komischerweise. Okay. Dann einmal das Auswärtstrikot mit der weißen Mauer. Deutlich weniger. Und das schwarze Pokaltrikot. Erik, ganz allein. Ah, Johnny noch dazu, okay. Gut, aber da das uns ja nach Europa bringen wird, denke ich, wird das noch deutlich mehr verkauft werden dann demnächst.
Du meinst das Camouflage-Trikot?
Ja, das schwarze.
Hast du gesagt, Erik bringt
es nach Europa? Das ist mir noch gar nicht, auf die Farbe habe ich noch gar nicht konzentriert bis jetzt.
Du konntest
es nicht gesehen. Gar nicht gesehen.
Das war das der Joke. Aber das ist schon interessant.
Dass also das wir ist das Sondertrikot und wir haben ja nichts Sonder außer Pokal. Oder?
Für ein Spiel ein eigenes Trikot ist schon ganz
klar. Ja, aber das ist auch wieder. Dass du jetzt diese Witze machst, ne? Das tut weh.
Und der Fanshop muss, Fanshop muss nur L und XL machen.
Im Halbfinale.
Hast du gerade gesagt, ich brauche XL?
Nein,
ich
nicht.
Ich wollte hier gerade nochmal festhalten
und kurz notieren,
dass die Audienz sich ja komplett konträr zum normalen St. Pauli Fanshop-Einkaufspublikum verhält. Weil das Camouflage-Trikot mit Abstand das meistverkaufte ist bis jetzt und das hier offensichtlich gar nicht ankommt. Herzlichen Glückwunsch, sehr gute Style-Haltung.
Ja, unsere Hörer, also ich meine was.
Das heißt, das Trikot, über das alle diskutieren, wird auch gekauft. Als Werbeforscher finde ich das interessant.
Das stimmt, ja.
Ja, ihr müsst jetzt übrigens nicht morgen im Fanshop gehen und sagen, ich habe bei Melanton ein Trikot bekommen. Das klappt nicht. Gut, müssen wir die Saisonprognose machen. Und zwar folgendes. Ich habe die folgenden Fragen vorbereitet, die wir jetzt einmal der Reihe nach abhaken. Einmal, wer kommt auf Platz 1 bis 3? Das wird am Saisonende ausgewertet. Du darfst dann gerne wiederkommen. Mhm. Platz 16 bis 18. Wie viele Karten kriegt Bernd Nährich? Also gelbe Karten. Wie viele Platzverweise kriegen wir insgesamt? Rote und gelb-rote Karten zusammengerechnet. Wer wird der Top-Torschütze in der Liga? Wie viele Einsätze in der Liga erhalten Brian Coglin, Young Park, Jan-Marc Schneider und Maurice Littger? Wie weit kommen wir im Pokal und welche Platzierung erhält der FC St. Pauli am Ende? Das wird also die nächsten 4 Stunden ungefähr in Anspruch nehmen. Fangen wir mal an. Sebastian darf anfangen mit Platz 1 bis 3. Bitte in Reihenfolge, von oben nach unten.
Ich habe mich natürlich akribisch auf diese Sendung vorbereitet.
Wie immer.
Ich es immer tue, danke. Ich glaube, auf Platz 1 wird landen Eintracht Braunschweig.
Ihr dürft ruhig buhen, das ist okay.
Das ist ja, kein Wunschkonzert hier, ne?
Ja, das ist ein klarer Fall.
Auf Platz 2 Ingolstadt.
Ja.
Ich bin verlockt zu sagen, und um dich glücklich zu machen, ich glaube, wir werden Dritter.
Siehste, geht doch. Wilko.
Ich hätte es gern würzig am Ende und deswegen Dresden, St. Pauli und Union.
Dresden? Dann lohnt sich die erste
mal
Liga
zumindest. Richtig abrasten am Ende der Saison. Und deswegen muss das so.
Da kannst du die drei auch absteigen.
Das war, ja, aber das war dieses Mal, war es halt, also so dieses Platz 6 bis 9 und so, ist halt lame, da muss man wieder ein bisschen gerne auch Fehlentscheidungen oder sowas, gekaufte Spiele.
Was die Zuschauer hier im Saal nicht sehen und die Zuhörer an den Geräten nicht hören, der Kollege Kunisch muss gerade im Kicker gucken, wer überhaupt zweite Liga spielt.
Tatsächlich so. Ja, ich bin dran. Ich tippe auf die Meisterschaft des 1. FC Union Berlin. Zweiter wird Braunschweig und dritter wird der FC St. Pauli. Ralf.
Das ist jetzt, ja, im Prinzip ähnlich, nur dass dritter Ingolstadt wird.
Und wir dann?
Nicht?
Also Union vor Braunschweig und Ingolstadt?
Ja.
Hab ich notiert.
Sven. Da schließe ich mich an. Union wird wohl leider Erster, fürchte ich. Dann tippe ich, dass Ingolstadt auch wieder hochgeht. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Heidenheim die erste Liga ab der nächsten Saison, übernächsten Saison dann bereichern wird, wenn sie die Relegation gewinnen als Dritter.
Das hat Justus auch gesagt mit der Begründung damals, letztes Jahr, die sind einfach mal dran.
Damals habe ich dann gesagt, dass 1860 in die Relegation nach oben geht. Also ja. das Argument zählt nicht mit, die sind einfach mal dran.
Könntest du bitte Kaiserslautern auf 3 tippen?
Johnny, schieß los.
Der leider nicht bezahlt von anderen Vereinen zu tippen, wer aufsteigt. Sonst könnte man da ein bisschen was machen. Nein, also ich schließe mich der Ingolstadt-Meinung an. Ich glaube, dass die direkt wieder hochgehen. Die haben Kohle und die Infrastruktur dafür. Und jetzt wird es für mich schon wieder ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass Union Zweiter wird. Und ich glaube auch, dass Darmstadt die Relegation spielt. Ich mag ja den Frings als Typ sehr gerne und vor allem finde ich es ja großartig, dass sie sich dem, wie drücke ich das höflich aus, den Sozialfall der ersten und zweiten Liga als Spieler angelacht haben. Deswegen gönne ich denen durchaus die Relegation.
Nun gut, wir werden sehen. Zweite Runde, Platz 16 bis 18, Wilko darf beginnen.
Nee, ich habe gesagt, ich fange nicht an.
Ja, ist ja hier kein Wunschkonzert. Sonst musst du das bei einer anderen Kategorie, das willst du auch nicht. Komm, 16 bis 18 in Reihenfolge. Okay, du darfst einmal skippen, meinetwegen. Skippst du jetzt?
Ja, ich mach Klippo.
Okay, Klippo. Dann muss ich ja anfangen. Das ist auch scheiße. Gut, ich sag, Regensburg geht in die Relegation, das können die ganz gut. 17. wird Lautern. Und 18. wird Sandhausen, weil ich das letztes Jahr auch gesagt habe und hoffe, dass sie es dann einfach wieder schaffen, um uns allen Lügen zu strafen. Ralf.
Puh. Lautern in die Relegation.
Wenn das der Weg von 60 wird, sehr gerne.
Ja. Ah, mit Sandhausen sagst du was. Das ist halt immer so ein ganz enges Höschen bei denen. Ne? Die Möglichkeiten sind halt ein Stück weit beschränkt. Das Stadion, puh. Wenn es gut läuft, dann werden sie Achter und wenn nicht, dann werden sie halt 17.
Das heißt, ich notiere jetzt Sandhausen auf
17? Ja, mach mal.
Und dann wird Letzter.
Sag ich dir gleich. Ich überlege noch. Ich war nicht vorbereitet, dass wir über die zweite Liga groß diskutieren.
Okay, dann noch hier einmal Klippo für Ralf.
Ja.
Sven.
Ich könnte mir vorstellen, dass Dynamo Dresden eine unterhaltsame Relegation bescheren wird.
Geilo.
Gegen wen?
Erfurt.
Zum Beispiel. Dann könnt ihr mir vorstellen, dass Bielefeld runtergeht als 17. und letzter wird Kiel. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so eine Würzburg-Parabel hinlegen in der nächsten Saison. Oder ist das eine Parabel? Nee, ist eigentlich nur ein Absturz, ne?
Nee, sie waren ja zu Anfang ziemlich gut.
Ja, doch, stimmt.
Das also, ist die haben ja in der Hinsaison eigentlich ziemlich viel, in der Hinrunde eigentlich.
Johnny.
Ja, ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf den Relegationsrang, das habe ich nämlich letztes Jahr auch schon gesagt, und ich halte daran fest, ich finde die doof und die spielen auch doof. Das Stadion ist kacke, das hat lauter bunte Sitze und viel zu teures Bier. Ist alles kacke, die können gehen. So. Beteilige mich auch am Kaiserslautern-Bashing, die werden 17.
Yeah.
Und den 18. Platz belegt Sandhausen. Wir werden dann wieder 9. oder sowas, sodass wir alle so volle Kompetenz wieder zur Schau gestellt haben.
So muss das sein. Sebastian.
Ich habe heute oder gestern gelesen, dass irgendwo Düsseldorf als Aufstiegsfavorit gehandelt wird. Ich habe es nicht verstanden. Düsseldorf wird 16. Lautern 17. Und Aue letzter.
Aue. Sehr gut. Zustimmende Rufe aus dem Publikum. Pico.
Kiel, Relegation, dann habe ich ein Spiel mehr in der Nähe, das finde ich ganz gut. Ansonsten Regensburg und Sandhausen.
Okay. Ralf, Nummer 18.
Aue.
Da bist du auch nie gerne hingefahren wahrscheinlich, ne?
Das kommt wahrscheinlich erschwerend hinzu, ja.
Ist irgendwer schon mal gerne nach Aue gefahren?
Gerne nicht, nee. Ich muss, also jetzt habe ich eine Groundhopper-App, einmal Kreuz reicht. Gut, gelbe Karten Bernd Nehrich. Ich sag mal 11.
9,
sagt Herr Gunesch.
10.
10 von Sven.
12.
Mhm, Johnny, Sebastian?
8.
Darf man doppelt nennen oder darf man so 13 oder 7?
Das ruhig doppelt nennen. Wir werden das wahrscheinlich wieder so machen nachher, die richtige Anzahl, jeder einer zu viel, einer zu wenig.
Ich sagte nämlich auch 10.
Siehst du. Die 10. holt er sich am letzten Spieltag, damit er am ersten Bundesligaspieltag der Saison drauf dann gesperrt ist.
Und glattrot zählt gar nicht mit rein in die Wertung?
Gelbe Karten.
Okay, alles klar.
Gelb-Rot wird hier die Gelbe annulliert. Hätte ich das vorher sagen müssen, muss ich jetzt noch revidieren. Ja. Okay, machen wir gleich weiter. Wie viel Platzverweise kriegen wir in die Saison? Rote oder Gelb-Rote ist egal. Vielleicht, ich glaube, die letzte her ist bestimmt 2, wenn nicht gar 3 Jahre. So als Tendenz. Aber die Frage kam, glaube ich, auch auf Twitter auf, so nach dem Motto, vielleicht ändert sich die Spielweise ja unter Olaf Jansen dahingehend, dass er so ein faires Spiel wie Evalin gar nicht so wertschätzt. Du darfst anfangen.
Dann sage ich 3.
3.
Das passt aber nicht.
Einmal rot und 9. zweimal gelb.
Ja, doch.
Okay, Sven?
Ja, ich hätte auch 3 gesagt. Ich bin überrascht, dass wir die letzten Jahre gar keine roten Karten hatten. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber dann steigern wir uns jetzt ein bisschen.
Ja, Johnny?
Ja, ich glaube ja, dass das durchaus fortgeführt wird, mit dem nicht ganz so ruppig spielen. Und ich sage daher mal 2. Also eigentlich wollte ich 1 sagen, aber ich glaube, das wird Wilko nehmen. Und weil ich ja immer besser sein muss als Wilko, dann nehme ich die 2.
2. Sebastian?
Ich bin optimistisch, dass es so weitergeht wie bisher und sage 0.
Jupp.
Und ich sage tatsächlich 1.
Und da Wilko ja immer recht hat, sage ich auch 1. So. Der Top-Torschütze in der Liga. Sven.
Einfach. Burt. Achso, in der Liga, scheiße. Moment.
Okay, dann erst den im Pokal.
Moment. Hier, Polter.
Und nein, Entschuldigung. Also bei uns, aber es zählen nur Ligaspiele.
Gott sei Dank. Jetzt war. Hast du mich gerade nee, das ist ja einfach. Das ist Buadus. Natürlich.
Buadus.
Das dürfte nicht so extrem
sein. Wie lange ist das Transferfenster noch offen?
Risiko, ne? Ich weiß, letztes Jahr hat irgendjemand Miyaichi gesagt.
Und frag mal, was derjenige, der letztes Jahr Miyaichi gesagt hat, das Jahr davor gesagt hat. Ich glaube, der hat sich für so einen gewissen Spieler, der nach Italien abgewandert ist, entschieden.
Und wo spielt er jetzt?
Den Namen nicht so ganz verstanden.
Serie A. Naja. Johnny.
Ja, ich sag auch Buadus.
Okay, dann machen wir das einfach. Jemand nicht Buadus? Ich sag Alagui.
Echt?
Ja.
Weil der das bei Hertha eben noch gesagt, weil Wilko immer recht hat, sagst du
nein? Ja, ich musste Wilko jetzt kurz beispringen, weil Wilko kennt sich ja nicht so aus.
Außer Hallo?
Was sagst du denn?
Ich, das, was alle sagen, aber auch tatsächlich fundiert diesmal, nicht einfach so.
Schön, dass du noch das diesmal anhängst.
Ja, sonst ist das ja das rate ich wild drauf los. Heute habe ich mich vorbereitet.
Ist ein bisschen schade, dass Wolf nicht da ist. Wir müssen ihn immer noch unbedingt ansprechen auf seinen Duxch-Tipp vom letzten Jahr.
Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass seine Abwesenheit damit zusammenhängen könnte.
Ja. Wir können Wolf ja mal ist übrigens tatsächlich im Urlaub, das habe ich vergessen zu sagen. Christoph ist mit Umzug, Umbau beschäftigt. Die beiden bitten wir jetzt zu entschuldigen.
Wir können beim nächsten Mal ja den Kneipenwirt einladen, von dem er den Duxch-Tipp hat. Der scheint mir der kompetentere von beiden zu sein.
Aber bei Duxch könnten wir ja tippen, wie viele Tore schießt er jetzt für Kiel.
In jedem das Spiel gegen uns mindestens eins.
Ich kann sagen, zwei.
Okay, es kam oftmals die Frage nach, wie kriegen wir es besser eingebaut, dass die jungen Spieler mehr Einsatzzeiten kriegen. Dementsprechend jetzt einfach mal eine Zahl raushauen. Einsätze für Brian Coquelin, Yin Jung Park, Jan-Marc Schneider und Maurice Littga. Es zählen dann aber wirklich die Spiele. Das heißt, wenn die in der 89. eingewechselt werden, zählt das trotzdem als eins.
Echt, was ist denn hier, ab wann gibt es denn Auflaufprämie? Ich dachte so ab 20 Minuten dabei oder?
Nein, hier ist 30.
Ab 30?
Und ich freue mich immer,
also ganz kurz,
die Auflaufprämie gibt es gar nicht mehr.
Ja, okay.
Also Punktprämie und die ist bis 45 Minuten 100%, ab 30 Minuten 50 oder 75. Das kommt immer ganz drauf an, wie der Mannschaftsrat verhandelt.
Alles klar.
Das heißt, wenn du unter 30 Minuten spielst, keine Punkteprämie?
50 oder 75%.
Das ist für so Joker.
Das ist wirklich, also das ist Verhandlungssache. Das wird halt vom Mannschaftsrat vor der Saison mit der sportlichen Führung zusammen ausdiskutiert, verhandelt. Ja, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Also da gibt's auch Modelle, die gehen nach Zuschauerzahlen. Das hatten wir beim FC St. Pauli. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das ja erzählen. Das wird jetzt übrigens der Running Gag der nächsten 3,5 Stunden. Darf ich?
Natürlich.
Großartige Geschichte. 2003, Regionalliga Nord. Jungs, Punktprämie nach Zuschauerzahlen. Die Grenze waren, Summe X gab es bis 15.000 Zuschauer. Du kennst sie ja. 15 bis 17.500.
Das war früher auch zu Zeiten von Dirk Sander und André Gurke.
Hatten die das auch? Okay. Bis 17.5 und ab 17.5 gab es den Spitzensatz. Eintracht Braunschweig, das Ding brechend voll, die Leute saßen auf den Bäumen und wir hatten 17.430 Zuschauer. Ich glaube, in den 3 Jahren, in denen ich mit Regionalliga gespielt habe, hatten wir es vielleicht 2-mal. Das ist auch offiziell mehr als 17.5 war. Haben nie die volle Punktprämie bekommen. Ja.
Aber ja. Wenn man so ein Joker ist, der in den letzten 10 Minuten so ein Spiel dreht,
ja.
Dann so, ist man ja, das will ich, dann will ich als Joker gar nicht anfangen. Fehlanreize nennt man.
Nein, früher, ja, man erzählt von früher, gab es das tatsächlich, da gab es auch noch Auflaufprämien.
Ja.
Das heißt, wenn du quasi auf den Platz gegangen bist, und egal ob von Anfang an oder in der 92. hast du die Prämie bekommen. Also das habe ich tatsächlich noch selber mitgemacht. In Mainz hatte ich diesen Passus in meinem Vertrag drin. Bin in der 91. in Wolfsburg eingewechselt worden, habe einmal den Ball berührt. Wir haben 3-2 verloren. Aber die Auflaufprämie gab's halt trotzdem. Krass. Plus noch eine Siegprämie, die es in dem Fall aber nicht gab. Und dann sind Vereine irgendwann hingegangen und haben gesagt, warte mal ganz kurz. Genau der Fall, der wird in der 89. eingewechselt und kriegt hier Summe X. Mhm. Das müssen wir anders regeln. Und dann ist man hingegangen, Einsatzprämien weg und Punkteinsatz heißt das. Sprich, spielen und Punkt holen. Erst dann gibt's Geld.
Ich habe deswegen bei Anstoß 3 immer nicht gewechselt, wenn ich mir mindestens 2 Tore geführt habe.
Wegen des Geldes?
Ja, konnte ich ja Geld sparen. Wenn ich zurücklag, habe ich immer fröhlich gewechselt, weil dann war egal.
Da Darf ich noch mal kurz eine Frage zu deinem Tippspiel stellen?
Ja.
Wie war denn die mittlere Quote eingesetzter Ex-Jugendspieler in den letzten 3 Jahren? Ich brauche ja irgendeine Referenzgröße, an der ich mich ausrichte.
Die habe ich natürlich recherchiert vorher, aber die sage ich euch jetzt nicht, bevor ihr tippt. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es sind 4 Spieler, Kuglin, Park, Schneider, Littger. Wir haben 34 Spiele und das zusammengezählt. Und die dann addiert. Also es kann sein zum Beispiel, dass Park 34 Spiele macht, die anderen 0, dann ist es halt eine 34. Sven darf anfangen. Mhm.
Schon wieder. Ich habe ja eben schon
hast
so
du eben angefangen. Dann darf Johnny anfangen.
Das ist ganz, ganz schwer.
Ja nun, daran wird sich nachher auch bei der Auswertung wahrscheinlich
Sieg und Niederlage. Die Spreu vom Weizen. Ja. 24. Ja, das ist hochgegriffen. Ich wollte erst 16 sagen, aber wenn alle 4 zusammen, und es kann ja auch immer wieder kaputt gehen. Ich glaube 24.
Sebastian. 21.
Ja, Wilko?
Ich sag, also 30 und korrigiere mich schon nach unten.
Ich sag 34 mit dem Zusatzvermerk, Shootingstar von den 4 wird in dieser Saison Maurice Littger. Lehne ich mich mal aus dem Fenster.
Ralf.
16. 132. 26 ist eine sehr gute Zahl hier in dem Verein.
Stimmt, das dann lässt sich viel erklären.
Sven, ich nehme die 20.
Okay. Gut, zu meiner Lieblingsrubrik. Wie weit kommen wir im Pokal? Zweite Runde.
Sagt jemand nicht zweite Runde?
Oh, ich sag nicht zweite Runde. Aber wir fangen ja mit Sebastian an.
Halbfinale. Ich dachte, Ralf freut sich.
Ich würde mich wahnsinnig freuen. Aber hier geht es nicht um Wünsche, sondern man will das Ding gewinnen.
Also zweite Runde, also ganz normal.
Business issue.
Ja, echt. Keine Experimente, würde ich sagen.
Okay, aber Paderborn, glaubt ihr, schaffen wir?
Muss ja dann. Ja, ich sage natürlich, wir gewinnen das Ding. Ja, weil einer muss ja. Keine
Ahnung. Bin ich dran? Ist die dritte Runde schon das Achtelfinale? Ich nehme die dritte Runde auf jeden Fall. Achtelfinale, hört sich noch geiler an.
Klingt halt schon irgendwie nach Finale.
Ne? Das Wort Finale,
klingt schon nach Europacup. Also Ralf sagte zweite Runde, ja? Johnny.
Ich habe mich ja letztes Jahr nach Jens Zureden sehr weit aus dem Fenster gelehnt und auf Pokalsieg gegen Hansa Rostock getippt. Da würde ich dieses Jahr vielleicht von abgehen, aber ich bin auf Sebastians Seite und ich sage auch Halbfinale.
Moment, der schöne Jens?
Der schöne Jens aus Leipzig hat letztes Jahr seine Prognose dahingehend ausgerichtet, dass er glaubt, dass wir im Finale gegen Hansa Rostock spielen.
Die dumme Sau hat mich heute auf Twitter ausgelacht, weil ich gesagt habe, wir kommen so weit. Ja. Ich habe nämlich... Weil
der ist ja offensichtlich intellektuell ein Jahr
weiter. Wollte gerade sagen, der ist gewachsen. Ne?
Weil ich habe heute meinen Kalender gepflegt und wenn Ketka wieder auf Tour kommt in Hamburg, spielen sie an den beiden Tagen, wo das Pokal-Viertelfinale stattfindet. Und da frage ich mich doch, wer plant so eine Scheiße?
Aber wir spielen doch nur an einem Tag Viertelfinale.
Ja, aber das weiß ich doch jetzt noch nicht.
Wieso? Du weißt jetzt
ja, ich kann mir jetzt für beide Tage Karten kaufen und dann für den anderen. Ja, das finde ich eine Idee. Das ist gut.
Wenn wir nicht so weit kommen, hast du halt zweimal Konzerte.
Stand nicht zur Debatte, dass die in der Halbzeit spielen?
Das wird jetzt diskutiert. Das hat Frank vorgeschlagen.
Komplettes Konzert?
Die Anastasia-Nummer und dann kriegen sie die Bühne nicht weggeräumt, ja. Da muss ich mit Jens also nochmal für eine Verhandlung kriegen. Vielen Dank für den Hinweis.
Gerne.
Und last but not least natürlich, auf welchem Platz landet der FC St. Pauli? Du kannst jetzt nicht nochmal skippen, du bist dran.
Ja, ich habe das ja auch schon bestimmt.
Ach, du bist ja schon, hast du tatsächlich Zweiter. Super. Hast ja getippt.
Jetzt nur eine operative Frage zu dem Spiel. Letzte Saison haben wir es zugelassen, dass man St. Pauli als Aufsteiger tippt.
Ja, und
trotzdem auch Siegen. Also nur, wenn du dir das
also anders
überlegen
möchtest. Taktisch tippen, nee, ist ja auch Quatsch. Deswegen sage ich auch Dritter. Ralf? Fünfter.
Oh, nicht schon wieder so eine...
Er hat nicht gesagt 15.
Ja.
Ich glaube, wir werden wieder Siebter, aber machen es nicht so spannend diesmal.
Johnny.
Ja, ich bin ja Fan von gesundem Mittelmaß. Ich glaube auch, dass es mit beiden nicht so richtig was zu tun hat. Ich sage Sechster, damit ich zwischen euch beiden bin.
Sebastian.
Du kannst meinen Tipp von oben einfach reinschreiben.
Dritter, sehr gut. Dann haben wir das ja. Sehr schön. Möchtest du jetzt vorlesen?
Ja.
Dann machst du das jetzt. Für die, die uns das erste Mal hören, die beliebte Rubrik Wilko liest aus alten Übersteigern haben wir irgendwann vor Pi mal Daumen 20 Ausgaben angefangen. Wilko zitiert dabei immer aus einem, wie gesagt, alten Übersteiger. Und diesmal hast du uns was mitgebracht.
Also erstmal habe ich mich auf der Herfahrt, fiel es mir auf einmal ein, weil ich hatte im Stau viel Zeit zum Überlegen, dass jetzt alle, die das sonst wegskippen, jetzt natürlich am Arsch sind. Weil jetzt müsst ihr alle da durch. Wer sich das sonst aus lauter Freude zweimal anhört, für den ändert sich nichts. Der muss halt nur ein bisschen warten. Ich lese aus dem Übersteiger Nummer 22 und die Kenner werden bemerken, dass ich die Nummer 21 damit auslasse, vom 23. August 1996 für 1,50 Mark. Block E, die Macht vom Volkspark, ist Titelthema. Und ich lese auch den entsprechenden Artikel dazu. Leverdode, ... Fußball im Volksparkstadion. Gewöhnlich ist es so, dass sich in der Sommerpause der Kauf kaum einer Boulevardzeitung lohnt, steht doch wenig Interessantes über unseren FC drin. Vielleicht einmal abgesehen von den möglichen Neuverpflichtungen für die kommende Saison. Aber selbst diese Nachrichten blieben im Sommer 1996 aus. Stattdessen gab es die Ankündigung, der FC St. Pauli würde 4 seiner Heimspiele im ungeliebten Volksparkstadion austragen. Diese Ankündigung war es dann auch, die für viel Aufregung in der sonst so beschaulichen fußballfreien Zeit sorgte. Ein wenig blauäugig waren wir schon gewesen. Hat sich diese Verlegung doch schon nach dem letzten Hamburger Derby angekündigt, als Papa Heinz verlauten ließ, wir, die Fans, hätten uns an Spiele im Volkspark gewöhnt. Haben wir nicht, doch damals dachten wir nicht, daran zu widersprechen. Ein wenig blauäugig war wohl auch das Präsidium, seinen Worten bedingungslosen Glauben zu schenken und, Zitat, alles im Sinne zum Wohle des Vereins zu tun, in dem Sinne eine etwaige Neuverschuldung zu verhindern. Klärungsbedarf bestand für die Seite der Fans und so wurde im Haus des Sports eine Podiumsdiskussion mit Vizepräsident Hinzpeter sowie Schatzmeister, da bin ich jetzt bei der Aussprache leider ein bisschen raus, Niewicki, wie hieß er damals, wie sprach er sich aus, anberaumt. Dass der Präsidiumsentscheid für viele unverständlich war, zeigte sich an dem bis auf den letzten Platz belegten Sitzungssaal, trotz Ferienzeit und Sommerpause. Grundlage dieser Präsidiumsentscheidung ist, dass die Verwaltungsberufsgenossenschaft, VBG, unter anderem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Sportvereine, ihre Prämien rückwirkend zum 01.01.95 um das 7-fache erhöht hat. Dieses Zahlenspiel, vorgestellt durch H. Niewicki, möchten wir euch dann auch nicht vorenthalten. Für 1994 wurden Beiträge zur VBG in Höhe von 300.000 D-Mark fällig. Ab dem 01.01.95 sind also nach der 7-fachen Erhöhung 2,1 Millionen D-Mark abzuführen. Alles damals auf der Rechnungsgrundlage für den Spielbetrieb in der zweiten Liga. Ab 01.07.95 nimmt St. Pauli am Spielbetrieb der ersten Liga teil und die Beiträge wurden nach Einschätzung des DFB auf damals 500.000 angehoben. Mit der Erhöhung ergibt sich ein Betrag von 3,5 Millionen. Das Rechnungsjahr des Vereins geht vom 01.07. bis 30.06. und daraus ergibt sich eine damalige Rechnungsgrundlage von 3,15 Millionen D-Mark. Wir haben eine Deckungslücke von 2,7 Millionen. Diese zu schließen, sah nun das Präsidium als seine dringlichste Aufgabe an und in einem Anfall geistiger Eingebung wurde auch schnell eine Lösung gefunden. Der Umzug sollte her. Die Alternative, die Eintrittspreise abermals, doch diesmal um ca. 6 bis 8 Mark zu erhöhen, wurde als sozial nicht verträglich gleich wieder verworfen. Einerseits richtig, doch andererseits erscheint der erhoffte Gewinn durch den Umzug mehr als utopisch. 13 Spiele am Millerntor bringen durchschnittlich 4,7 Millionen Gesamteinnahme. Demgegenüber stehen 4 Spiele im Volkspark, die 4,3 Millionen Gesamteinnahmen bringen sollen. Aber nur, wenn auch jedes Mal 45.000 Zuschauer hingehen. Herr Gunisch wird das für sehr unwahrscheinlich halten, dass immer so viele kommen. Haben wir jetzt ja gelernt. Und auch nur, wenn das Sitzplatzkontingent überdurchschnittlich frequentiert wird. 5.000 zumeist nicht ausverkaufte bzw. nicht angenommene Sitzplätze am Millerntor sind 25.000 Sitzplätze im Volkspark stehen dem gegenüber. Und jetzt mal im Ernst. Wer erwartet schon so viele Zuschauer an einem Freitagabend gegen Bayern? Okay, das ist ein bisschen lustig. Wer erwartet so viele Zuschauer gegen Rostock, wenn zudem, wie vom Sprecher der AGIM angeführt, auch noch 8000 Hirnlose aus dem Osten anreisen? Selbst die Hamburger Derbys waren letzte Saison nicht annähernd ausverkauft und mittlerweile ist auch bei St. Pauli die erste Euphorie über den geglückten Bundesliga-Aufstieg etwas verpufft. Die sportlichen Chancen werden realistisch mit dem sicheren Abstieg eingeschätzt, zumal der Verein durch die Verlegung mit einer Negativbilanz von -12 Punkten in die neue Spielzeit startet. Doch die sportliche Perspektive zunächst einmal außer Acht lassend, ist die finale Erhöhung der Beiträge scheinbar auch noch gar nicht so sicher, wie ständig verlautet wird. Da diese Erhöhung sowohl für Zweit- als auch für Drittligisten gilt, droht bei vielen Vereinen der finanzielle Kollaps und eine endgültige Lösung wird wohl erst nach durchgeführten Musterprozessen geführt von Vertretern aller drei Ligen zu erwarten sein. Befremdlich ist an dieser Entscheidung, die vom finanziellen her durchaus nachvollziehbar ist, zusätzlich noch das Vorgehen des Präsidiums. Lautstark wird da über Rücktritt nachgedacht, wenn dem eingeschlagenen Kurs nicht gefolgt werden sollte. Dabei wird aber völlig außer Acht gelassen, dass sie sich selbst in ihre momentane Position reinmanövriert haben. Es geht nicht an, dass die zahlenden Mitglieder, deren Vertreter sie sind, von einem solchen Beschluss nur aus der Presse erfahren, zumal die angekündigte Erhöhung schon lange im Gespräch war und in der Zwischenzeit 2 Jahreshauptversammlungen durchgeführt wurden. Durch dieses Vorgehen wurde sich förmlich in die Ecke des zu Rechtfertigenden gedrängt, dies jedoch nicht erkannt und stattdessen mit erpresserischen Aussagen gearbeitet. Wenn nicht eine bestimmte Anzahl der normalen Dauerkarten verkauft wird, muss ich meine Kandidatur für die kommende Amtszeit überdenken, wurde uns durch die Presse mitgeteilt und mit schlechtem Gewissen stand man dann doch für seine 13er Karte an. Die Arbeit des Heinz Weißner darf nicht gefährdet werden, hat es weiterhin geheißen. Prinzipiell auch richtig. Auf der anderen Seite ist es aber eine Unverschämtheit, diese Aussage gleichzeitig mit Rücktrittsdrohungen zu verbinden. 2 Ausrufezeichen. Jedes Präsidium eines Vereins sollte einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen, so auch das des FC St. Pauli. Doch die in letzter Zeit durch die Presse uns mitgeteilten Entscheidungen haben allerdings bei vielen Anhängern für einigen Unmut gesorgt. Das fängt bei der von Jürgen Wehling verlorenen Schlammschlacht mit Trainer Maßloh an, geht über die nicht vorhandene Einkaufspolitik in der Sommerpause und gipfelt in der Verlegung von 4 Heimspielen. Irgendwann ist dann halt der Zeitpunkt gekommen, wo dieser Vertrauensbonus aufgebraucht ist. Es ist nicht so, dass alle diese Entscheidungen und Handlungsweisen für sich als einzelne Aktionen für uns nicht nachvollziehbar gewesen wären. Lediglich die Art und Weise, den Verein dermaßen patriarchalisch zu führen und dann auf jeder Jahreshauptversammlung die demokratische Vorgehensweise untereinander zu rühmen, das sind 2 Verhaltensausprägungen, die nicht zueinander passen. Nochmal zu der Anzahl der zu verkaufenden Dauerkarten. Es ist logischerweise so, dass der Erwerb der Dauerkarte vornehmlich auch mit dem Erwerb gewisser Privilegien einhergehen sollte. Und die Privilegien sind in diesem Falle eindeutig das Recht und die Möglichkeit, die Top-Mannschaften der Bundesliga am Millerntor zu sehen. Logischerweise wird mit dem Wegfallen dieses Anrechts auch die Anzahl der verkauften Karten zurückgehen. Und konsequenterweise müsste Papa Heinz jetzt seinen Hut nehmen und den Teller Suppe auslöffeln, den er sich selbst eingebrockt hat. Oh, ich höre sie schon schreien. Diejenigen, die sagen, so kann man doch nicht mit unserem Papa umspringen und er hat doch so viel für den Verein getan. Das hat er auch und das ist alles richtig. Aber es ist nicht so, dass bei St. Pauli seit Jahren lediglich die Symptome bekämpft werden. Kurzfristig möglichst viel Geld herangeschafft werden soll, muss und diesmal nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Nur als Beispiel, neue, passive und damit für nichts zahlende Mitglieder sind zurzeit nicht erwünscht, weil der jetzige Verwaltungsaufwand schon zu groß für die Geschäftsstelle ist. Stattdessen wird versucht, das fehlende Geld auf Kosten der Treuesten heranzuziehen. Der Umzug nach Bahnfeld bedeutet neben unserem fehlenden Fußballerlebnis auch, dass an diesen Spieltagen die Gastronomie im Viertel leiden wird. Anstelle von gemütlich am Tresen sitzend, wird man sich diesmal in einem S-Bahn-Waggon mit ca. 3.511 anderen über die Pubertätsakne von Christian Ziege unterhalten. Nee, wird man nicht, weil man sie ja nicht gesehen hat. Betriebswirtschaftlich wird sowas mit dem Verlust des Corporate Identity bezeichnet. Emotional könnte es als Verrat an der Anhängerschaft ausgelegt werden. Nein, Herr Niewicki, die Zitrone, die Sie uns da servieren, die ist sehr, sehr sauer. Und ich sehe beim besten Willen keine Vitamine darin. Vitamine? Vitamine gibt es auch im Bier, aber das werden wir wohl kaum im Volksparkstadion trinken dürfen. Die Redaktion.
fantastisch.
Richtig gut, fand ich auch.
Hat von euch, wer hat damals schon eine Dauerkarte gehabt und wer hat von denen dann, also ja, erstmal hoch, wer hat damals schon eine Dauerkarte gehabt? Wer hat von denen eine 17er gekauft? Und wer eine 13er Gegenprobe? Okay, also ungefähr dreiviertel Mehrheit für die 13er Dauerkarte. Ich glaube, ich hatte auch eine. Egal, also ich finde die Argumentation großartig mit allein, dass man damals keine Mitglieder mehr aufnehmen wollte, so als Nebeninformation.
Ja, und auch die Rechnung, ne? Also bei 4 Spielen kommen da 4,3 Millionen rum und so, das ist...
Das bei 17 ist dann kommen ja dann 17 Millionen rum.
Ist ein Wahnsinn. Man muss
größer denken.
Und wenn man...
Man hätte direkt das Stadion umstreichen sollen.
Lassen könnte, ja. Dann wäre das Stadion also immer voll gewesen. Dann hätte man 180 Minuten Fußballkarten verkaufen können.
War das jetzt gerade ein Plädoyer für längere Fußballspiele?
Nee, überhaupt nicht.
Aber schaffst du es, den Kontext in 3 Sätzen für mich kurz?
Nicht, warum? Dass er eingeschlafen wäre, aber es wäre schön, wenn du es nochmal zusammenfassen könntest.
Also warum überhaupt der Umzug?
Ja, oder?
Ja, in erster Linie aus, ich glaube, aus finanziellen und aus Sicherheitsgründen, glaube ich, damals auch schon.
Wobei es irgendwie immer so ein bisschen durch die Zeilen schimmerte, dass die Sicherheitsgründe dann so ein bisschen nachgereicht wurden. War mein Eindruck damals mit 20. Und
ich glaube, auch finanziell war es nachher ein totaler Reinfall, weil diese aufgerufenen Zuschauerzahlen kamen halt nicht zustande. Also das Spiel gegen Rostock, ich meine, das waren irgendwas mit 8.000, die nachher da waren.
Und es war wohl auch arschteuer, das Volksparkstadion zu mieten.
Ja, genau. Also das Ding ging komplett nach hinten los und verloren haben wir die Spiele, glaube ich, auch alle 4.
Hätten doch den Stadionnamen verkaufen können.
So clever waren wir damals noch nicht. Das wird uns heute wahrscheinlich gelingen.
Die Ralf-Gunisch-Arena im Volkspark.
Ja. So, ist jetzt, glaube ich, ziemlich genau 8:30. Ist
ja.
Das richtig? Dann ja. Würde ich sagen, machen wir mal kurze Pause, 20 vor, machen wir weiter. Klassenarbeit. So. Gut. Zweiter Teil, ich muss mich erstmal korrigieren, wir haben nicht die Saison 2016-17 prognostiziert, wie ich es gesagt habe, sondern natürlich die 2017-18, wer jetzt zwischendurch schon ausgeschaltet hatte, weil er denkt, es ist eine alte Folge, ist zu spät jetzt, aber alle anderen habe ich damit hoffentlich wieder ins Boot geholt. Und dann hat Johnny was vorbereitet.
Ja, wir hatten ja vom letzten Mal eine Hausaufgabe auf, sagte Sven vorhin, und zwar, dass wir uns eine Überraschung ausdenken sollen. Und ich habe uns für uns alle... Habe ich mir auch noch eine Überraschung ausgedacht. Für euch weniger. Ich wusste nicht, dass so viele Leute kommen. Ich habe tatsächlich eine Sache mehr mitgebracht, damit ich den einen Zuhörer beglücken kann. Dann müssen wir mal nachher gucken, wie wir das hinkriegen. Wir spielen ja als erstes in Bochum. Und wer mir auf meinen zahlreichen Social-Media-Kanälen folgt, zwei, der weiß, dass ich privat gerne Bier braue und trinke. Und in Bochum, ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß. Ich muss nachher noch klären, ob ich vielleicht mit darf. In Bochum wird Moritz Fiege Bier ausgeschenkt, aus der Privatbrauerei Moritz Fiege. Da gibt es den großartigen Satz, jedes Kindchen in der Wiege kennt das Bier von Moritz Fiege. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, ich brauche ja selber auch Bier. Was mache ich, wie kriege ich das zusammen? Und ich habe etwas vorbereitet. Carsten, meine Losfee, darf ich? Danke.
Jetzt gibt es so Bier mit Fiege oder was?
Die Hörer des Podcasts hören vielleicht, worum es geht.
Alle wissen, Wilko ist wieder da.
Ich wollte gerade sagen, es sind die üblichen Geräusche von Herrn Steinhagen. Nein, ich habe tatsächlich Bier gebraut selber und habe sie in Moritz-Fiege-Flaschen abgefüllt. Kannst du auch nehmen?
Natürlich.
Und es ist, wie Bochum auch, das sind Flaschen gefüllte Mittelmaß.
Bitte schön. Vielen Dank.
So, hier habe ich, habe noch ein besonderes für die Besucher, das habe ich ja schon gesagt, eins für dich auch noch. Ja, wenn du noch fahren musst, nicht trinken. Ansonsten einfach wegkippen.
Sven. Danke.
So, es ist auch gekühlt. Wenn ihr wollt, kann ich einen Becher holen, damit ihr es trinken könnt. Ihr müsst es nicht. Die schönste Wertschätzung, die ich jemals fürs Bierbrauen bekommen habe, war, ja, schmeckt wie Bier. Und ich erwarte deswegen, erwartet ihr auch bitte nicht so viel, aber ich habe das Gefühl, wenn wir das gewinnen, dann muss ich ab sofort immer Bier brauen. Ich habe jetzt noch für mich eine Flasche, weil ich es tatsächlich mag, und für jemanden im Publikum eine Flasche.
Hast du gerade gesagt, weil du es tatsächlich nicht magst?
Dann habe ich mich wohl versprochen. Nein, ich habe auch noch eine Flasche für einen Publikumsgast. Die Frage ist, möchtest du die verlosen? Möchtest du das dem schlimmsten Kommentar geben? Ja, geil.
Möchtest du deine Flasche spenden? Deswegen? Also Ralf trinkt ja keinen Alkohol, deswegen würde er seine Flasche auch noch ins Rennen schmeißen.
Ja, das heißt, wir haben nachher noch zwei Flaschen. Und ich würde das, wir geben ja nachher ein bisschen das Mikrofon rum, wenn es vor allem um die, ich glaube, an die große Diskussion geht. Da wollen wir ganz gerne eure Meinung hören.
Oh ja, das machen wir so.
Und weil ich ja so ein unglaublich subjektiver Typ bin, die an meiner Meinung nach am besten klingende Meinung und die meiner Meinung nach am schlechtesten klingende Meinung, die kriegen jeweils ein Bier. Ihr müsst es auch nicht vor Ort trinken.
Ich weiß, dass einer Grote vor Präsident sagen wird. Wir werden sehen.
Ich stecke so lange wieder in die Kühlung. Wer das möchte, kriegt dann auch ein Becherchen dazu. Sehr gerne.
Hast du gesagt, wir sollen das aus den Bechern trinken oder können wir auch aus der Flasche trinken? Oder ist das bei solchen Bieren nicht angesagt, aus der Flasche zu trinken?
Jetzt kommt wieder Heimbrauerwissen. Damit könnt ihr nachher in der Kneipe auftrumpfen, wie ihr wollt. Das Bier stammt aus Flaschengärung. Das bedeutet im Prinzip, dass sich am Boden ein bisschen Hefe abgesetzt hat. Allerdings nicht nur wie bei Paulaner tote Hefe, sondern vielleicht lebt da auch noch was drin. Das klingt jetzt ein bisschen eklig, die Hefe schläft, jetzt alles okay, wenn ihr noch drin ist, da ist auch nichts, da passiert nichts, die frisst euch nicht von allen auf oder sowas, aber es gibt halt Menschen, die halt einen nervöseren Magen haben, die werden das schon merken, deswegen kann man das lieber aus Bechern trinken, dann sieht man auch, wie viel von dem Schmand da mit drin ist. Und wer ganz, ganz mutig ist und sagt, ich mag Weißbier, ja, der kann das einfach mit da reinkippen.
Muss das atmen nach dem Öffnen? Oder?
Wenn es atmet und mit mir spricht, kannst du es wieder zumachen und in die Ecke stellen.
Kann man es füttern und es wird mehr?
Wenn du die Hefe von unten rauspulst und die erstmal irgendwo bei 35 Grad reinstellst und dir ein bisschen Zuckerwasser gibt, dann wächst die auch wieder.
Ich wäre schon zufrieden, wenn der Konsument noch atmet. Circa 5,5% steht da drauf. Ja. Wie sind die Abweichungen?
Es hat ungefähr 5,5 Umdrehungen. Ich habe ja kein Labor zur Verfügung. Ich rechne das dann immer so ein bisschen aus. Und dann kommt ja auch immer noch so ein bisschen was dazu. Es ist nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe kein Plastik benutzt, um es zu klären. Das sieht man auch, weil man kann nicht durchgucken. Und es sind ungefähr 500 Milliliter und ich habe mich tierisch eingesaut, als ich das abgefüllt habe. Esse hat 2 Tage mit mir geschimpft, weil 2 Tage die Küche geklebt hat. Und es ist theoretisch ein helles. Also jeder, der so Pilztrinker ist, der wird das nicht so gut finden, weil es halt sehr mild ist. Jeder, der Bier nicht so gerne mag, wird es auch nicht gut finden. Aber an sich ist es meiner Meinung nach, wie gesagt, Mittelmaß in Flaschen.
Wie lange braut man an so einem halben Liter?
An einem halben Liter brauchst du genauso lange wie an 50 Litern, nämlich so 6 bis 8 Stunden.
Deine ist immer alles Anlage gibt wie viel her?
37,5 theoretisch.
Okay. Und dann großes Einsauen beim Einfüllen.
Immer. Egal, ob du kochst oder ob du abfüllst oder ob du es auch noch anguckst. Manchmal habe ich das Gefühl, schon beim Angucken wird die Küche klebrig.
Da gab es mal einen schönen Song von Fischmob zu, ne?
Und dann Konterfei ist auf dem Etikett. Vielleicht sollten wir das noch hochladen für die Hörerinnen und Hörer, damit man sich mal eine Vorstellung machen kann, wie das hier aussieht.
Es war ja das Schöne an dem Podcast war ja, dass man das nicht sieht, also dass man mich nicht sehen muss. Wir haben auch sonst immer gelogen, also wir saßen alle immer in Jogginghose da und haben erzählt, oh ja, Hahntrittmuster auf dem Hemd und der Steinhagen so schön. Und
ja, wobei Wilko früher immer im Anzug da war.
Ja, und bei euch war ich froh, wenn ihr eine Hose anhattet.
Den einzigen Anzug, den der Steinhagen hat, ne, das ist ein Jogginganzug.
Ja, das stimmt.
Der hat den Tag der Jogginghose jedes Mal virtuell und persönlich sehr deutlich zelebriert.
Ich war dabei.
Gut. Ihr habt jetzt auch mal so einen optischen Eindruck, wie ich mich immer fühle, wenn ich das Gefühl habe, wir müssten das jetzt irgendwie wieder in Bahnen lenken, die zurück zum Thema führen.
Dankeschön auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, ja. Danke. Kommen wir doch zu den Themen, die wir noch angekündigt haben. Da wäre das etwas unkritischere vielleicht, die LED-Banden, die der FC St. Pauli jetzt zur neuen Saison eingeführt hat. Und Sven war ja beim Spiel gegen Werder da. Erzähl doch mal, vielleicht mit dem Hintergrund, wie sollen die eingesetzt werden? Was wollen wir, sprich der Fanclub-Sprecherrat, vermeiden? Und wie hat es auf dich gewirkt?
Ja, der Verein hatte das ja mit dem Fanclub-Sprecherrat, mit dem ständigen Fanausschuss und mit dem Fanladen weit im Vorfeld abgestimmt, als der Wunsch beim Verein aufkam, dass es in Zukunft LED-Banden geben soll, anstatt dieser Rollbanden, die bislang eingesetzt wurden in den letzten Jahren. Der Hintergrund oder im Vorfeld haben sich ja viele Fans dagegen stark gemacht, gegen diese LED-Banden, weil schon die Befürchtung da war, dass dann optische Effekte einen vom Spiel ablenken und eher aufs Trainingslager des 1. FC Köln hinweisen oder SMS-Botschaften geschickt werden können. Genau, und der Verein hatte dann ein relativ schlüssiges Konzept, fand ich, ausgearbeitet, in dem halt festgelegt wurde, es sollen keine ablenkenden optischen Effekte kommen, sondern quasi ein normaler Rollbandeneffekt wahrzunehmen sein. Ja, das wurde jetzt das erste Mal beim Spiel gegen Werder Bremen eingesetzt. Da gab es noch so ein paar Hakeligkeiten, weil es dann doch irgendwie Animationen gab, die so nicht abgestimmt waren oder nicht angekündigt waren im Vorfeld. Ach. Also eigentlich war die Vereinbarung, es wird nur sanft übergeblendet, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht abgelenkt werden. Das hat, glaube ich, im Einzelfall nicht so gut geklappt. Das haben wir auch gleich an den Verein irgendwie zurückgemeldet und dann kam da aber auch ein
ja. Lass mich raten. Wir werden die internen Prozesse überprüfen.
Optimieren.
Ja. Wir haben Ihre Beschwerde zur Kenntnis genommen. Genau. Aber ich glaube, insgesamt macht das schon Sinn, weil das tatsächlich, glaube ich, ist A, eine Kostenfrage und B, eine Umweltsauerei, auch da ständig neue Banden anfertigen lassen zu müssen. Man könnte, glaube ich, auch schneller solche ungewünschten Autohauswerbungen aus dem Programm nehmen, als es dann im laufenden Spiel der Fall ist. Wo wir mal nicht hoffen, dass wir das überhaupt wieder machen müssen. Genau, ja, aber okay, also ich denke, dass das schon Sinn macht, das so einzusetzen. Und mit ein paar Hakeligkeiten hat das gegen Werder ja auch ganz gut geklappt. Ist natürlich schon hell.
Es hieß ja aber auch in der Kommunikation, dass man damit zum Beispiel die Möglichkeit hätte, auch Faninformationen, Fanmedien vielleicht unterzubringen, wo vielleicht der Fanladen was mitteilen möchte und der Fanladen natürlich keine Bande in dem Sinne herstellen würde. Das habe ich natürlich überlegt, was müssen wir denn bezahlen, damit der Millanton da mal erscheint?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich
würde sagen, müssen wir da nicht mit Oche sprechen oder so?
Nee, aber ist zum Beispiel da mit dem Fanladen auch gesprochen worden und gesagt, hier, ihr könnt da auch mal den und den Text drüber laufen lassen? Oder?
Also soweit ich weiß, haben wir da noch nicht drüber gesprochen.
Dann haben die das also nur so da reingeschrieben und haben es gar nicht vor?
Das ist wirklich an mir vorbeigelaufen, muss ich sagen. Da bin ich jetzt überrascht. Vielleicht liegt das auch an...
Oder habe ich mir den Satz... Hat das noch jemand gelesen?
Ja, also in mir stand da was, dass da irgendwie Fanbelange geäußert werden.
Ja, aber ich glaube, das ist ein sehr hypothetischer Punkt erstmal.
Gibt es zu dem Thema Kompetenzen im Publikum?
Sandra guckt so konzentriert aufs Handy. Nein.
Alles gut. Ich komme jetzt nicht auf der Seite. Ja, das ist...
Geh mal mit dem Mikro hin, sonst
hört man das. Ich habe eine Aufgabe.
Ja, das stimmt. Es gibt natürlich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, solche Sachen einzublenden. Und das ist wirklich die Idee. Also es war jetzt einmal für kleinere Partner, aber auch, dass man mal Fanbelange da spielen kann oder auch Ankündigungen da machen kann. Das ist jetzt nicht nur im luftleeren Raum gesagt. Es gibt jetzt noch keine konkreten Ideen oder einen konkreten Antrag oder wie macht man das eigentlich. Aber es ist ja auch für uns alles neu.
An wem muss man sich denn
bei uns im Verein, der das machen kann. Ich glaube, so grundsätzlich ist entweder über einen Fanladen immer eine gute Anlaufstelle, die es weitergeben an Vereinen, irgendwelche Fanthemen oder sonst.
Sven offensichtlich nicht.
Eigentlich koordiniert alles, was Fanbelange sind, erstmal Sven.
Okay, gut, also das wird sicherlich kritisch begleitet werden. Ich denke, das, was wir alle nicht wollen, ist, dass da der Emirates-Adler von links nach rechts über die Hälfte fliegt oder der Weihnachtsmann angespielt wird, der
aber, Entschuldigung,
von der Bande sich bewegt.
Das war großartig. Ja.
Aber,
bitte?
Und dann,
oder deine oder meine Tweets.
Aber nee, Tweets lesen will er auch keiner. Ich frage jetzt mal ganz provokant, glaubst du ernsthaft dran, dass das nicht passieren wird? Nicht in den ersten 12 Monaten. Genau, also ich hätte jetzt 48 Monate sogar gesagt. Nee, 24. Und dann wird das irgendwann, weil dann werden aber auch die anderen Vereine nicht mehr sowas haben, sondern die werden dann da schon irgendwie
Hologramme,
3D-Grafiken haben und dann werden wir auch den nächsten Schritt irgendwie machen. Aber ja, ich glaube schon, also ich habe das Vertrauen so weit, dass wir das zumindest eine Zeit lang auch, also vielleicht nur mal so als Hintergrundinfo, wie sowas dann abläuft. Du wirst als Werbepartner quasi gefragt, ob du werben möchtest und dann kannst du verschiedene Pakete kaufen. Das sind feste Sekundenpakete, die du dir für viel Geld kaufst. Und dann bestimmst du mehr oder weniger selber, was da gezeigt wird. So, und dann wird es halt nämlich spannend, weil dann kommen wir wieder zu gewissen Inhalten. Das Problem, das war, glaube ich, letztes Jahr mit dem Autohaus. Ja. Intern nicht abgesprochen, was wie auch immer dann da die Rechtfertigung aussieht. Und dann heißt es ja, wir zahlen aber sehr viel Geld für 15 Sekunden. Das sind irgendwie 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden Pakete. Und jetzt wollt ihr uns einschränken in den Inhalten. Also versteht mich nicht, ich will in keine Richtung groß ausschlagen. Ich möchte nur aufzeigen, dass da sehr, sehr viele Möglichkeiten sind und man von werbetreibender Seite diese Möglichkeiten, und das muss ich dir nicht erzählen, Sebastian, gerne auch ausnutzt. Und was wird eher wahrgenommen, wenn da einfach nur ein Text steht oder wenn da eine Animation drüber fliegt? Und was will der Werbetreibende denn mit dieser Werbebande anzeigen?
Hi, ich habe mal eine Frage, die davor eigentlich anzusiedeln ist. Wer entscheidet denn eigentlich pro Werbebande? Also ist es der Verein, der jetzt da noch Kooperationspartner hat, die das Interesse so ein bisschen anregen? Wie wäre es denn mit einer schönen digitalen Werbebande? Also welcher Mehrwert für den Verein ist denn da jetzt neben finanziellen Aspekten zu sehen?
Du kannst halt viel, viel mehr verkaufen, weil so eine Rollbande ist natürlich vom Platz her begrenzt. Da kriegst du 3 vielleicht, ja, kriegst du deine 4 unter, oder? Pro laufenden Meter?
Ich weiß gar nicht, wie viel da momentan drauf sind, aber natürlich kannst du schneller wechseln und du hast
Du kannst schneller wechseln und du hast vor allem die Produktionskosten nicht. Das heißt, für den Hersteller kommen normalerweise, das bezahlt halt derjenige, der werben will, bezahlt die Produktionskosten. Und das hast du natürlich nicht mehr. Und dadurch hast du halt auch Pakete, die du kleiner verkaufen kannst. Und normalerweise gibt es immer Vermarktungspakete, die dann dazugehören. Dann ist da zum Beispiel auch eine Bandenwerbung bei. Und das kann man jetzt natürlich auch für kleine regionale Partner schneiden. Und grundsätzlich wird sich, glaube ich, an der Handhabe nichts ändern. So wie auch eigentlich immer die Werbebanden, die Rollbanden jetzt schon durch eine Kontrolle laufen und das Vermarktungsleitlinien wird, da wird sich ja nichts ändern. Nur weil man jetzt schneller wechseln kann, irgendwie soll diese Kontrollinstanz natürlich nicht wegfallen.
Und die Kontrollinstanz war bei UFA Sports, richtig? Oder wie auch immer die jetzt heißen?
Liegt bei U-Sports und beim Verein.
Ah, okay. Dabei. Sebastian.
Naja, was Ralf eben meinte, insgesamt ist der Werbewert von diesen Dingern natürlich wesentlich höher als das, was bisher bei uns an Rollbanden da rumstand. Das heißt, als Werbetreibender freue ich mich ja schon mal darüber, dass ich irgendwie mit diesen LEDs mehr Licht habe, mehr Helligkeit und dann Bewegung. Das heißt, die Leute gucken halt auch hin. Ich glaube trotzdem, dass langfristig der Trend sicherlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren wir sowieso darüber reden, dass da im Stadion andere Inhalte zu sehen sind, als dann über die TV-Kanäle rausgeht, weil das ist letzten Endes der Werbekanal, der richtig Aufmerksamkeit bringt, weil die 30.000 Leute im Stadion sind keine große Zielgruppe, das interessiert nur begrenzt. Von daher ist Werbebande da, denke ich, auch ein Format, das sich längerfristig wahrscheinlich nochmal massiv ändern wird, weil du dann eben auch für verschiedene Märkte, ob das in der zweiten Liga so spannend ist, für verschiedene Märkte unterschiedliche Werbungen einblenden kannst zum Beispiel.
Also hast du da irgendwann einen Bluescreen und im deutschen TV kommt da halt die Werbung und in England kommt eine andere, sowas in die Richtung?
Ob das nun über einen Bluescreen läuft, sei dahingestellt. Ja. Aber im Prinzip sowas Ähnliches kannst du ja heute schon machen.
Okay. Werden wir sicherlich interessiert beobachten. War denn das Licht an sich, also dass es heller war oder sich irgendwie anders gewechselt hat, wenn es denn so war, wie es hätte sein sollen, war das ablenkend, Sven?
Das war ja auf jeden Fall auffällig. Ich finde, das hat man schon wahrgenommen, oder ich habe das wahrgenommen, dass es anders aussieht im Stadion. Kann man sich, also mir kam das ein bisschen so vor wie bei der Einführung dieser neuen Halogenstrahler bei Frontscheinwerfer. Da kann Ralf vielleicht ein bisschen mehr zu sagen als ich. Wo ja auch immer erzählt wurde, nee, die sind gar nicht heller. Das ist jetzt nur erstmal ungewohnt für sie. Aber
die doch, es fällt immer noch heller. Anders auf.
Ja, die blenden schon. Die Banden blenden schon.
Ja, aber ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie LED-Werbung im Stadion hatten. Es gab ja auch schon mal Veranstaltungen bei uns im Stadion mit LED-Werbung.
DFB-Pokal.
DFB-Pokal, jedes Mal. Also es ist ja, wir reden ja jetzt nicht darüber, dass es irgendwie eine unglaubliche technische Neuerung ist, die wir noch nie gesehen haben. Sondern wir reden halt tatsächlich darüber, also für mich ist es nicht wichtig, ist das heller oder ist das dunkler, sondern für mich ist wichtig, was wird darauf gezeigt und wie funktioniert das dahinter. Und wenn es eine Kontrollinstanz gibt, die meiner Meinung nach, bis auf ein Fauxpas in den letzten Jahren relativ gut funktioniert hat, dann würde ich denen erstmal das Vertrauen soweit schenken und sagen, pass mal auf, ihr habt ein bisschen Vertrauen von uns, einen Vertrauensvorschuss, baut da bitte keine Kacke mit, aber lasst uns da erstmal damit irgendwie, lasst uns das erstmal versuchen. Ich meine, wir als Fans werden es nicht abschaffen können, da müssen wir uns irgendwie keine Illusionen machen drüber. Die Ansage, ich gehe nicht mehr ins Stadion, weil hier eine LED-Bande ist, zieht, glaube ich, nicht so richtig. Zumal ich meine Dauerkarte bezahlt habe. Oder Esther meine Dauerkarte bezahlt hat. Aber. Danke. Aber das werden wir nicht mehr groß verändern können, sondern wir müssen jetzt wirklich müssen erstmal kurz warten, wie sieht's überhaupt aus, was passiert. Und dann können wir über die üblichen Kanäle, die wir kennen, Fanladen, Fanclubsprecherrat, halt irgendwie darauf einfließen. Ich würde jetzt das nicht von vornherein verurteilen.
Bin ich total bei dir. Zum einen vertraue ich den handelnden Personen im Verein da. Ich hoffe auch darauf, dass die Kontrollinstanzen weiterhin so gut funktionieren, wie sie es bisher getan haben. Dass mal was durchrutscht, passiert überall. Fehler machen wir alle. Zumal ich persönlich auch tatsächlich noch eine bisschen andere Position habe als die Entscheidung des Fankongresses damals, aber da habe ich vielleicht auch den Branchenschaden, weil Werbung will auffallen. Du kannst keine Werbung machen, die nicht vom Spiel ablenkt. Das will keiner. Was soll ich eine Bande ins Stadion stellen, wenn keiner hinguckt? Von daher ist es immer irgendwie so ein Mittelweg zwischen, wie auffällig erlauben wir es als Verein und was hat noch irgendwie einen Effekt, weil sonst habe ich irgendwann Camouflage-Banden, die dann irgendwie keiner gesehen hat. Das bringt uns ja auch nichts. Von daher bin ich da eigentlich eher positiv. Ich finde es halt auch aus Werbungssicht einfach spannend, weil du mit diesen Banden unglaublich viel machen kannst. Ob das nur ein Weihnachtsmann ist, der dann als Anspielstation spielt. Ich fand das Video super. Ich glaube, der Spieler hat sich hinterher ein bisschen geärgert.
Ich würde gerne noch eine Frage, ich will jetzt nicht opportunistisch auftreten, aber nur um vielleicht auch den Worst Case aufzuzeigen. Eine Frage, was glaubst du, wie lange dauert es, bis die Unterbrechung des Videobeweises für Werbung verkauft wird? Fernsehen.
Stunden oder Tage?
Irgendwann diesen Sommer?
Das geht total fix. Da müssen wir uns das Ding, dieses Fußballerlebnis, das wir jedes Mal zelebrieren und das wir auch so lieben, wird ja letzten Endes von dieser Werbung mehr oder weniger getragen und finanziert. Und wir müssen uns überhaupt keine Illusion machen, dass die dann den Schiedsrichter zeigen, der sagt, Moment. Sondern dann heißt es, okay, hier, Zigarettenwerbung dürfen sie nicht mehr machen, weiß ich nicht, was sie dann zeigen, Prostatamittel oder sowas. Es wird auf jeden Fall nicht lange dauern. Ich glaube nicht, dass das länger als den zweiten Spieltag dauert.
Die Frage, die ich mir dabei immer stelle, ist, merke ich das im Stadion? Weil im Fernsehen kann ich damit leben. So, okay, es nervt ein bisschen, aber ob die da nur
eine Pause. Ich wollte nur darauf hinaus, dass gerade aus werbetreibender Sicht natürlich versucht wird, jede Möglichkeit zu nutzen, um aufzufallen. Sei es der Videobeweis oder sei es die LED-Bande, die natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Und ich bin bei euch, mir geht es nicht darum, irgendwas zu verteufeln. Und Kontrollinstanzen ja, nur da ist halt auch der Mittelweg gefragt, weil neue Möglichkeiten sind auch neue Finanzierungsmöglichkeiten für den Verein oder finanzielle Möglichkeiten für den Verein. Wie weit geht man das Spiel mit?
Ja, aber hast du da in den letzten 2-3 Jahren den Eindruck, dass der Verein schneller dem Markt hinterherrennt als vielleicht bisher oder zu schnell?
Nein, das nicht. Aber wir bewegen uns natürlich mit LED-Banden auf einem relativ neuen und auch hohen Niveau für den Verein.
Ich kann an der Stelle vielleicht eine Geschichte erzählen aus München jetzt. Wir waren ja, zumindest Sebastian, Ralf und ich, am Wochenende beim TK Schland. Wir werden nachher noch über die sportlichen Ereignisse dort genauer reden. Und da hat mich Klaas Riesel angesprochen und sagte, so eine Geschichte wie bei euch mit den LED-Banden, er ist Hannover-Fan, da hätte bei uns gar keiner drüber gesprochen. Da wäre noch nicht mal verkündet worden, dass wir sowas einführen, sondern da wäre es eingeführt worden, Punkt aus. Und eine Spielregel, wie die zu verwenden ist, da würde der Martin Kind gar nicht eine Minute dran verlieren, da mit jemandem drüber zu reden. Also ich denke, das ist der Vorteil, den wir da immer noch haben. Ich glaube aber auch, in 3 Jahren werden wir da irgendwie was Animiertes haben. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Aber momentan habe ich zumindest das Vertrauen in die handelnden Personen im Verein, dass wir das so gut machen, wie es halt wirtschaftlich eben irgendwie noch vertretbar ist.
Ja. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich meine, wir reden immer noch über den Verein, den wir damals nahegelegt haben, bitte auf der neuen Haupttribüne, wenn das geht, oder nein, nicht wenn das geht, sondern den wir aufgetragen haben, pass mal auf, baut da keine Logen. Und jetzt haben wir 2 reiche Separés. Das ist der Verein, über den wir reden. Von daher, ich wir haben hier mit diesem Verein schon einiges erlebt, aber ich bin halt gerade wirklich, habe ein vollstes Vertrauen in die handelnden Personen.
Du weißt, was passiert, wenn jemand das vollste Vertrauen ausspricht.
Ja. Ich habe auch die ganze Zeit schon die Hand so zum Dreieck geformt. Und das hat nichts damit zu tun, dass mir Sandra 50 Euro zugesteckt hat.
Was, Sandra hat dir 50 Euro zugesteckt?
25? 100. Meine Frau ist hier, die kriegt immer alles, all mein Geld. Okay.
Ich würde aber ganz kurz, oder weiß ich nicht, hängt vom Ralf ab, nochmal einen Perspektivwechsel. Wie ist das als Spieler? Macht das einen Unterschied?
Interessiert dich gar nicht. Siehst du gar nicht.
Okay.
Wirklich, das ist, da bist du während des Spiels, darf ich mal vorgreifen, in der Zone? Nee, da bist du wirklich komplett im Tunnel. Das kriegst du eigentlich nicht mit.
Aber die Szene mit dem Weihnachtsmann hast du auch gesehen, oder?
Ja, aber ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ich erinnere mich an München, da sind die ja schon seit Jahren, da fahren ja die Audis von links nach rechts quasi fast auf Ballhöhe hin und her. Also ich kann mich ja nicht an keine Situation erinnern, wo mich das groß irritiert hat.
Hast du eigentlich einen Sponsorenvertrag mit Audi?
Nein.
Umgekehrt. Okay, haken wir das Thema ab. Das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren noch kritisch begleiten. Kommen wir zum Thema Andi Grote. Ich muss das vielleicht für die Nicht-St. Pauli-Fans kurz zusammenfassen, die uns dann später im Podcast hören. Andi Grote ist seines Zeichens Innensenator der Stadt Hamburg und damit mitverantwortlich für das, was hier beim G20-Gipfel so passiert ist. Möchtest du mir jetzt
Senator, schon das Wort abschneiden? Nein, ich möchte dich nur korrigieren, das ist das falsche Wort. Ich möchte gerne ergänzen, er ist nicht nur Senator für Inneres, sondern Senator für Inneres und Sport.
Okay, ja. Außerdem ist er bekennender Fan, Mitglied und, soweit ich weiß, auch Dauerkartenbesitzer des FC St. Pauli.
Also bekennender Fan kann man keinen vorwerfen. Ich möchte daran erinnern, dass immer noch Elton auch sich offiziell als Fan bezeichnet. Aber er ist tatsächlich Vereinsmitglied und das mit dem Dauerkartenbesitzer weiß ich nicht. Jemand hat bei Twitter geschrieben, seine Eltern sitzen bei ihm in der Nähe, aber er kommt nicht mehr zu jedem Spiel. Also auch schon vorm G20.
Gut, mag ja sein. Und wir werden jetzt hier keine G20-Diskussion und keine Polizeidiskussion führen. Ich denke, da hat jeder auch eine fundierte Meinung sich schon zu gebildet. Konkret geht es jetzt darum, dass eben gefordert wurde, Andi Grote die Mitgliedschaft zu entziehen, ihn aus dem Verein zu werfen, wie auch immer. Ich habe dazu mal drei Thesen vorbereitet und wir machen das jetzt einfach wieder per Handzeichen. Jeder meldet sich. Ich lese erstmal die drei Thesen vor und danach könnt ihr euch dann zu den dreien jeweils melden. Das werde ich dann nochmal abfragen. These Nummer 1. Alles okay so, der kann in seinem Job machen, was er will, hat nichts mit seiner Mitgliedschaft zu tun. These 2, die Kritik ist berechtigt, die muss er aushalten. Für einen formalen Vereinsausschluss als Mitglied reicht das aber nicht. Vielleicht tritt er ja freiwillig aus. These 3, völlig berechtigte Forderung, auf der JHV stimme ich für einen Vereinsausschluss. So, das sind die drei Thesen. Ich denke, das ist so ungefähr das, was man so abbilden kann. Fange also nochmal an mit der These 1. Alles okay so, der kann in seinem Job machen, was er will, hat nichts mit seiner Mitgliedschaft zu tun. Bitte um Handzeichen.
Gib ein Bier.
Okay, wir haben eine Meldung, okay. Du wirst gleich also auch erklären müssen, warum, und du schmeißt damit deinen Hut ins Rennen für das Bier.
Überleg dir das
These 2. Ja, wenn du nicht willst, kannst du natürlich sagen, willst du nicht. These 2. Die Kritik ist berechtigt, die muss er aushalten. Für einen formalen Vereinsausschluss als Mitglied reicht das aber nicht. Vielleicht tritt er freiwillig aus. Das ist die überwältigende Mehrheit. Eben hatte sich eben nur eine Person.
Zwei halbe. Ja. Da kommt gleich, glaube ich, noch was.
Und die These 3. Völlig berechtigte Forderung. Auf der JHV stimme ich für den Vereinsausschluss. 2, 4, 6, 7. Okay.
Ich glaube, also wir müssen aber noch nach Stimmenthaltung fragen, weil es waren nicht alle Hände, glaube ich,
oben. Okay, wer hat sich enthalten? Okay. Ah. Der Aufsichtsrat, so. Geschickt. Ja, also das ist im Endeffekt das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und jetzt würde ich einfach mal, vielleicht machen wir das einfach so, dass du mal erklärst, wie du zu dieser Meinung kommst, die du hast, dass das nämlich alles okay ist, und warte bitte, bis das Mikro da ist.
Ja, kann ich versuchen zu tun. Also ich möchte vorwegstellen, die ganze Aktion um G20 herum fand ich scheiße. Also auch inklusive Andi Grote und ne, alles doof. ich glaube bloß tatsächlich nicht, dass es, und ich finde auch okay, wenn der Verein zum Beispiel die ganzen Polizeigewaltgeschichten verurteilt, sich positioniert im Stadtteil und all diese Dinge. Ich glaube bloß nicht, dass das irgendwas mit Andi Grote als Funktion zu tun hat. Ich glaube, leider muss so ein Verein, der Toleranz predigt, auch Scheiße aushalten. Also das haben wir in anderen Bereichen auch. Das haben wir immer wieder bei Homophobie-Themen, das haben wir bei anderen Themen. Leider müssen wir da auch manchmal Leute aushalten, die wir doof finden. Wir können uns persönlich positionieren, wir können sagen, Andi Grote, du bist ein Arsch. Aber wir können nicht sagen, geh aus dem Verein raus.
Dürfen wir denn Tapeten malen, das draufschreiben und im Stadion aufhängen?
Wir dürfen uns das, glaube ich, wünschen, ja, und wir können auch Tapeten malen, klar. Ne? Also das wäre ja so ein bisschen die zweite Position. Ich
habe auch genau.
Irgendwie, ob das die zweite Position wäre, zu sagen.
Du hast also nur wegen dem Bier gemeldet.
Kommt er selber auf die Idee und so. Ja.
Okay. Darf ich da kurz eine Gegenfrage zu stellen oder warst du schon fertig? Also wenn du noch was hast. Weil du sagst, wir müssen auch Sachen wie Homophobie aushalten und sowas. Ich stelle mal die wilde These in den Raum und ich glaube, der Großteil der Zuschauer und der Zuhörer wird halt hier zustimmen. Wenn Andi Grote gesagt hätte, das mit der Ehe für alle finde ich kacke, dann wäre das mit dem Vereinsausschluss überhaupt keine Diskussionsgrundlage, weil dann wäre der Mann einfach weg gewesen. Dann wäre der Mann aus dem Verein heraus gewesen. Ich weiß nicht, stellt euch mal vor, Andi Grote hätte das gesagt, wer wäre jetzt für den Vereinsausschluss? Handzeichen bitte. Nicht alle auf einmal. Es waren wirklich nur 4 Leute. So, aber ich meine, das ist halt.
Also aushalten meine ich auch anders, ne? Also aushalten meine ich durchaus mit Widerspruch. Ne? Also ich meine nicht irgendwie, wir müssen das aushalten, aber die Leute sind da. Das darf man immer wieder nicht verleugnen. Die sind da, die sind im Stadion, die sind im Verein. Die sind aus untergrundlichen Beweggründen im Verein.
Ja, aber jetzt, du sagst ja, du gehst ja in die Diskussion rein und sagst, pass mal auf, was der in seinem Job macht. Das ist ja seine Sache. Und jetzt gehe ich mal in die Gegenthese und sage, du pass auf, der ist eine Person der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der ist jemand, der sich hinstellt und sagt, pass mal auf, neben meiner Vereinstätigkeit, bin ich halt Insenator und deswegen sage ich das und das und das. Handel so und so und so. Bist du da immer noch der, also ich will dich jetzt auch nicht irgendwie umstimmen oder sowas, aber bist du dann immer noch der Meinung, dass jemand, der sich hinstellt und sagt, Mensch, also Polizeigewalt, das ist so ein diffamierender Begriff. Es gibt diverse Videos zu dem Thema, der sich dann hinstellt und sagt, naja, also eigentlich haben wir alles richtig gemacht, Fehler macht ja jeder. Was durchaus ein richtiger Satz ist, was nur ein bisschen blöd ist, wenn man Leute irgendwie 2 Meter Wäsche runterschubst.
Ja, aber ich glaube, in die Diskussion müssen wir nicht einsteigen, da sitzen wir morgen noch hier. Haben wir vielleicht mal jemanden, der für die These 3, also sprich völlig berechtigt, auf der JV stimmig für den Vereinsausschluss argumentieren möchte?
Jo,
moin. Janik.
Ich würde daran festmachen, dass wenn wir auf der einen Seite als Verein, was ja auch irgendwie so eine recht aus der Spontanität geborene Aktion war, dass hier ein Rückzugsraum geschaffen wurde für Leute, die da demonstriert haben. Und ich möchte nicht wissen, wie viele von denen genau diese Polizeigewalt erfahren haben, die es gab. Da kann man nicht auf der anderen Seite jemanden im Verein behalten, der das politisch zu verantworten hat. Weil letztendlich ist er das. So, man kann ja natürlich, ne, man kann das schwächste Glied ausschließen von seiner Position aus, dass man sagt, Dulik muss seinen Job kündigen und so. Meiner Meinung nach müssten alle 3 Beteiligten ihren Platz räumen, aber das ist eine andere Diskussion. Aber man kann nicht auf der einen Seite so einen Rückzugsraum schaffen und wofür wir auch stehen, dass wir, ne, also für politisch motivierte Leute da sind und ihnen eine Plattform bieten und auf der anderen Seite jemanden tolerieren, der für das exakte Gegenteil steht.
Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, dass ich die Frage, die dahinter steht, eigentlich immer total interessant finde, dass viele Politiker ja meinen, sie hätten ein Recht darauf, dass das, was sie tun, sozusagen und ja die Öffentlichkeit berührt, also viele von uns berührt, dann aber sie nicht berührt. Das ist aus meiner Sicht ganz merkwürdig. Das war mit dem Fegebank und Jolly Roger Ding genauso, dass die Frau ist aus allen Wolken gefallen, dass urplötzlich die Politik, die sie zu verantworten hatte, auf sie persönlich zurückgefallen ist. Und das ist selbstverständlich würde Andi Grote genauso reagieren und würde das total merkwürdig finden, dass er jetzt plötzlich in einem Verein nicht mehr Mitglied sein darf, nur weil er als Insenator so gehandelt hat, wie er meinte, in dem Moment handeln zu müssen. Das ist das, was ich dazu noch interessant finde. Und aus dem Grund ja stimmen würde bei einer JHV-Abstimmung, ob wir Andi Grote rausschmeißen sollen, wohl wissend, dass das nicht passiert. Aber das Signal finde ich gut. So, das wäre alles.
Ja, möchte sich noch jemand inhaltlich äußern zu einer der drei Thesen? Oder mag hier auf dem Podium noch jemand was sagen?
Also ich würde mich da Erik inhaltlich total anschließen. Ich glaube, emotional sind wir uns hier in der Runde oder sind sich die meisten wahrscheinlich einig innerhalb der Fanszene, dass es wünschenswert wäre, mindestens diesen Versuch zu starten. Wir sind uns aber auch alle rational einig, dass das nicht sonderlich viel Aussicht auf Erfolg hat. Und das Problem, was ich dann noch so ein bisschen sehe, wenn wir diese Geschichte jetzt tatsächlich über eine Anfrage beim Ehrenrat auf Prüfung eines möglichen Vereinsausschusses in die JHV bringen würden und kommen da in Diskussionen oder gegebenenfalls auch Abstimmungen, welches Tor stößt man da auf? Ne? Also du kannst dann ja, weil der Grundsatz, es kann ja eigentlich nur um vereinsschädigendes Verhalten gehen, was der Ausschlussgrund sein sollte. Und dann hast du es natürlich auch schnell, dass ein, zwei Leute bis 1-200 eventuell am Ende aufstehen und sagen, hier, Johnnys Pyroshow, die macht den ganzen Verein kaputt und da fordern wir jetzt auch den Vereinsausschluss. Das ist natürlich schwierig. Ist halt genau. Dann stellt sich die Frage: Wollen wir das aushalten? Also steht uns natürlich auch irgendwie gut zu Gesicht, aber jetzt de facto und praktisch glaube ich wirklich, dass das wirklich anstrengend werden könnte für uns alle. Und deswegen bin ich dann doch eher, wäre ich glaube ich inhaltlich, und das nehme ich auch in den Fangremien so wahr, eher bei Punkt 2, vielleicht ist es der intelligentere Weg, wenn die Fans auf den Tribünen irgendwie in den nächsten Wochen, bei den nächsten Heimspielen öffentlich nochmal ihre Meinung zu den Abläufen sagen, die wir rund um den G20 erlebt haben, und vielleicht ist es dann ja auch gar nicht mehr so erstrebenswert oder angenehm, hier Vereinsmitglied im FC St. Pauli in der AFM zu sein. Das muss natürlich letztendlich jeder für sich selber entscheiden, aber da bin ich mal gespannt, was in den nächsten Wochen an Reaktionen kommt.
Da würde ich gerne einhaken, weil genau das ist nämlich auch so ein bisschen mein Problem. Was machen wir damit innerhalb des Vereins? Und dann ist für mich auch so ein bisschen die Frage, ja, wir haben 23.000, 25.000 Mitglieder, da gibt es eine Reihe von Leuten, die bestimmt nicht dem möglicherweise Vereinskonsens, was Bestimmtes angeht, zustimmen würden oder da reinpassen. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass Grote da das schlimmste Beispiel ist. Er ist nur gerade das präsenteste und medial präsenteste. Und ich glaube, da dann einfach müssen wir auch damit leben, dass sich im Zweifelsfall auch Leute, die wir nicht mögen, irgendwie Mitglied in diesem Verein sind. Und solange sie nichts der Satzung Gegenläufiges tun, müssen wir halt auch damit leben, dass die drin sind. Ich möchte auch tatsächlich keine Jahreshauptversammlung, auf der wir anfangen, darüber abzustimmen, ob Mensch A, B oder C ausgeschlossen werden soll, wenn nicht wirklich, wirklich Gravierendes passiert ist.
Bitte.
Ja, da mag ich nochmal anschließen. Also das ist eigentlich auch genau mein Argument, warum ich gesagt habe, irgendwie wirklich einen Beschluss, ihn auszuschließen, bringt. Ja, also aller Gegenwind gerne deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir das alle doof finden, was passiert ist. Aber ne, das ist genau das, was das fasst. Ne, du fängst an, darüber zu diskutieren, wer alles nicht in den Verein passt. Das ist so.
Ja, der Boomerang kann halt mit, keine Ahnung, der Stadionverbote-Diskussion zurückkommen. Es kann, was Norbert in dem sehr guten Text beim Magischen FC geschrieben hat, zurückkommen. Vielleicht lese ich den Satz nochmal eben vor, den fand ich ganz gut. Noch was, bedenkt immer, dass so eine Vereinsgerichtsbarkeit kein Ersatzstrafrecht sein sollte. Wir predigen das schon lange beim DFB, der alles so zurechtbiegt, wie es ihm gerade in den Kram passt und plötzlich Nazischweine für strafbar hält. Wir sollten nicht ebenso agieren und uns alles dehnen und biegen, weil es uns bei Herrn Grote gerade in den Kram passt. Es fällt uns sonst als Präzedenz auf die Füße und das will niemand. Es gibt bessere und andere Mittel als ein Ehrenratsverfahren, um Herrn G. deutlich zu machen, was wir von ihm halten. Also das wäre auch tatsächlich so meine Position. Ich habe das bei Erik so ein bisschen rausgehört.
wo du ja auch sagst, ich will das jetzt mal machen, um das als Zeichen zu demonstrieren, glaube aber nicht, dass es am Ende durchgeht. So, und ich denke, das ist so ungefähr der Punkt, den wahrscheinlich viele haben. Ich finde diesen Protest unfassbar wichtig. Ich hoffe, dass das Stadion voll ist mit Tapeten, aber ich will halt dieses Fass eigentlich auf der JV nicht aufmachen. Ich hoffe, dass der von sich aus sagt, okay, ist nicht mein Verein, ich trete aus.
Ja, selbst wenn er es nicht sagt. Ich finde den Artikel vom Magischen FC-Blog großartig, weil die halt richtig beleuchten, was passiert, was können wir überhaupt machen, hätte so ein Antrag überhaupt Erfolg. Also es geht ja, wenn wir jetzt mal von der ganzen emotionalen Ebene wegkommen und auf die sachliche Ebene zurückkommen und sagen, Mensch, würde das denn überhaupt funktionieren? Die beleuchten das halt sehr schön, er ist ja nicht hingegangen im Vereinstrikot und hat gesagt, übrigens, als Fan des FC St. Pauli finde ich folgende Sachen gut. Sondern er hat halt gesagt, okay, ich bin Innensenator und das und das und das machen wir und so handhaben wir das. Das ist dann schon eine Sache, wo ich dann sagen muss, okay, es hätte keinen Erfolg wegen Vereinsschädigen, es hätte keinen Erfolg auf irgendwelcher anderen Ebene. Man kann ihm ja nichts vorwerfen, dass er das als Fan getan hat. Sondern er hat es halt als in seiner Position getan. Er steht auch sehr schön drin erläutert, wie war das? Dass er das im Prinzip nicht aus Wahlkampfgründen gemacht haben kann, sondern eigentlich schon irgendwo so ein bisschen dahinter stehen muss, jemand von seinen Staatsräten ihm das zugeflüstert hat oder halt Olaf von oben gesagt hat, so und so machen wir das. Weil letzten Endes, so ein Senator, so schön der Posten auch ist, hat er immer 20 Leute im Hintergrund, die ihm erzählen, was er machen soll und ein Oberbürgermeister, der ihm sagt, du pass mal auf, wenn du das nicht machst, das ist gar kein Thema, da stehen 12 Leute, die lieber deinen Posten hätten. Die einzig richtige Entscheidung wäre gewesen, zu sagen, okay, lass ich. Ne, zwingt ihn keiner, genau. Dann ist die Frage, wer seine Miete bezahlt. Ich möchte hier an der Stelle du kriegst gleich das Mikro. Ich möchte an der Stelle keine Partei ergreifen für ihn, sondern nur halt mal die andere Seite beleuchten. Und wir werden es auf jeden Fall rechtlich nicht durchkriegen. Wir sollten immer darauf achten, dass wir irgendwie die DFB-Gerichtsbarkeit dafür verurteilen, dass die Sachen, die Stadionverbote leichtfertig aussprechen und auch ohne Gericht dazu. Und dann versuchen wir halt Leute irgendwie anderweitig auszuschließen. Das finde ich sehr schwierig. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie den Verein räumen wird, aber es wäre sehr schön, wenn er in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber sprechen würde. Ich gebe das Mikro jetzt einmal weiter.
Also ich wollte nur kurz ergänzen, weil du gerade so eine Trennlinie gezogen hast zwischen Beruf und Privat. Und ich finde es schon wichtig, und da bin ich bei dir, dass wenn Politiker, das will ich gar nicht an Grote festmachen, auch persönliche Konsequenzen aus ihrem Handeln merken. Also er ist halt nicht der Innensenator und dann macht er Feierabend und dann geht er zu St. Pauli, sondern er ist eine Person des öffentlichen Lebens und sein Handeln muss auch für ihn selbst persönliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Eifriges Nicken auch in der Runde. Ich denke, dann haben wir wahrscheinlich zu dem Thema alles gesagt.
Ich glaube auch, wenn er, als abschließender Satz, wenn er vorher in der Öffentlichkeit das nicht so breit getreten hätte, er hat ja als er noch Bürgerschaftsabgeordneter war, im Viertel auch einiges Gutes getan. Das ist jetzt keine Rechtfertigung, nochmal. Er hat als Bürgerschaftsabgeordneter einiges Gutes getan und mit diesem Wechsel in den Innensenatorposten hätte er vielleicht nicht so breiter Brust strahlend erzählen sollen, dass er St. Pauli-Fan ist. Wir hätten die ganze Diskussion überhaupt nicht gehabt, wenn er das jedem nicht unter die Nase gerieben hätte. Aber also
kleiner Zusatz, wir aber auch nicht. Ne?
Also genau.
Ich kann mich auch an unser Mann im Senat erinnern und solche Sachen.
Ne? Also, ja. Ich glaube aber, Grundkonsens ist, dass wir hier mit Punkt 2 ganz gut leben können. Wir finden das alle nicht so super. Wir würden im Zweifelsfalle, sollte es zu so einem Antrag kommen, uns das auch nochmal überlegen. Aber es wird wahrscheinlich hier nicht passieren.
Ja, vielleicht da ergänzend noch den Text, den der Fanclub-Sprecherrat heute Nachmittag rumgeschickt hat, bezüglich Flora bleibt. Den können wir auch gerne nochmal verlinken. Haben, ich glaube, um die 150 Fanclubs unterzeichnet.
Wir auch?
Wir beide auch, ja. Sandra auch. Als Fanclub-Mitglied der Feuchten Biber, genau. Kommen wir von einer Person des öffentlichen Rechts oder der Öffentlichkeit zu einer Person der Öffentlichkeit, Ralf. Wir müssen reden über das Wochenende. Es fand statt ein Fußballturnier im Rahmen des TK Schland in München. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit mein Sohn in deiner Mannschaft spielt. Und dann verliert ihr beide Gruppenspiele. Das Kind hat fast geweint. Und er hat am Abend zu mir gesagt, der ist immer alleine gegangen und der eine Pass, wo ich frei vom Tor war, den hat er mir in den Rücken gespielt. Was lief da falsch?
Kann da jemand den Platz fallen lassen? Er ist halt Verteidiger.
Der Ball war tatsächlich ungenau, den muss ich auf mich nehmen. Ernste Antwort oder spaßige Antwort?
Nein, du kannst es spaßige geben.
Okay. Die anderen haben halt ein Tor mehr geschossen. Das war das Problem in dem Spiel.
Du kannst jetzt dann nochmal erzählen, wie schön er den 9 Meter reingemacht hat, dann sind wir mit dem Thema durch.
Also das muss ich sagen, den hätte ich so präzise und so genau hätte ich ihm den nicht zugetraut, da hat er mich sehr positiv überrascht. Vorher hat man schon gesehen, dass er ein großartiger Fußballer mit großartigen Anlagen ist.
Ich wollte die Folge am Freitag auf Wiener Bochum hören, den Part muss ich jetzt skippen.
Nein, ich wechsle ja wieder. Also zunächst mal fand ich es wirklich süß, wie sehr er sich wirklich darauf gefreut hat. Das war schon am Vorabend zu erkennen, dass er voller Vorfreude auf dieses Turnier da angereist ist nach München. Es war halt tatsächlich so, dass die Auslosung, was die Mannschaften angeht, er wirft mir vor, ich hätte alles alleine gemacht. So, ich habe im ersten Spiel habe ich angefangen und habe eigentlich nur den Ball abgespielt und habe gesagt, macht ihr mal. Und dann ist halt relativ wenig passiert.
Ich glaube, wenn ihr gewonnen hättet, hätte er dir das auch nicht vorgeworfen. Also das war
jetzt mal ganz kurz ernste Antwort.
Die gegen euch gewonnen hat, das sagt. Ja. Ich kann kein Fußball spielen.
Okay. Dann aber jetzt versuch dich mal in meine Situation reinzuversetzen. Du spielst bei so einem.
Alles gut, du musst das wirklich nicht ernsthaft beantworten.
Wie willst du halt an die Sache rangehen? So, ja, gehe ich jetzt hin und schieße dreimal drauf, dann steht es 3-0 und dann sagt jeder, toll, wieso spielen jetzt hier Profis mit?
Junior hätte sich gefreut.
egal. Hauptsache, er hatte ein bisschen Spaß und ich durfte mit deinem Sohn zusammen Fußball spielen. Das freut mich.
Darf ich noch kurz was
sagen? So ähnlich hat er das auch formuliert. Ja, und Sebastian hat versucht, im zweiten Spiel mit mir hinterher zu laufen, aber irgendwie, erzähl mal, wie war's?
Ich wollte gerade sagen, zu Junior noch, ich spiele ja nicht so oft Fußball, bin aber einigermaßen groß und einigermaßen breit. Und dann dachte ich so, okay, die 11-jährigen Pimpfe, die da mit dabei sind.
9.
9, ja, egal. Die ramme ich ja so weg, ne? wenn ich denn rangekommen wäre, ja, ne, bin ich nicht. Ich habe ein Eigentor geschossen, weil Junior sonst an den Ball
gekommen. Da hast du ihm das Tor geklaut auch noch. Das war auch noch richtig scheiße.
Also Ralf spielt ihm den Ball nicht richtig zu. Ich klaue ihm das Tor.
Ja, war nicht sein Tag.
Aber ich war schwer beeindruckt davon, wie gerade die Kids da mitgespielt haben. Also das fand ich gut. Und teilweise fand ich das Niveau einiger Spieler in den Mannschaften auch erstaunlich gut. Über mich müssen wir nicht reden.
So, und wenn du jetzt noch häufiger Kids in dem Alter siehst, dann wirst du dich wundern, wie weit die mittlerweile sind, wie weit die Fortbildung oder die Ausbildung fortgeschritten ist bei Kids in dem Alter. Ein ganz konkretes Beispiel, U12 in Ingolstadt. Ich bin im Kraftraum und dann kommen alle Jungs rein und dann lausche ich so den Gesprächen und wir haben uns mit 12, 13 über Mitte 90er, was war denn da? Super Nintendo und so unterhalten. Und dann sagt der eine zum anderen, ja, ich habe mir jetzt auch eine Koordinationsleiter für zu Hause gekauft. Ich denke so, mit 12 Jahren gehen die los und kaufen sich eine Koordinationsleiter.
Was ist das?
Es ist tatsächlich eine Leiter, allerdings eine weiche, das ist nur so mit Seilen. Und dann da machst du koordinative Übungen und es hilft dir einfach, um beweglicher zu werden.
Dieses Ding auf dem Dom, das klettern sie hier hoch und kriegen sie ihn.
Ja, im Prinzip so nur liegt das. So, und dann,
das ist Konditionsleiter, so eine Leiter, die nie aufhört.
Nein. Nein. Koordination, nicht Kondition. Und damit beschäftigen sich die Jungs in dem Alter, die das wirklich anstreben, damit später ihr Geld zu verdienen. Das merkst du dann auch erst, wenn du direkt gegen die spielst. Die Kids heute sind deutlich weiter, als ich das noch in dem Alter war. Also ein Ralf mit 18 würde heute niemals Fußballprofi werden. Viel zu schlecht. Das meine ich ernst. So wie ich mit 18 drauf war, würde ich heute keine Möglichkeit haben, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Dafür ist das Niveau der anderen 18-Jährigen viel zu hoch.
Mike guckt gerade ein bisschen glücklich.
Er überlegt gerade, wo er so eine Leiter herkriegt. Ja. Für Junior.
Ja, wir haben nebenan im Fernräumelager vorhin beim Aufbauen auch Leitern gefunden. Er überlegt gerade, ob er die nochmal nehmen kann. Aber ich glaube, wenn du die hinlegst und Junior, das ist dann vorbei mit der Fußball.
Ich bin registrierter Kunde bei trainingsbedarf.de. Also
weil die eine Gratistasse zu jeder Bestellung geben.
Genau, ja. Die ist sehr schick. Ja, okay. Aber Karriereplanung ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Deine Profikarriere ist ja offensichtlich vorbei. Jetzt hast du momentan...
Also ich würde hier gerne Veto einlegen. Ich habe ja vor, dich fürs nächste Fanclub-Turnier zu buchen. Wir haben uns letztes Jahr um grandiose 4 Plätze verbessert. Ich glaube, mit dir könnten wir das auch nochmal schaffen. Ich
muss das mit meinem Fanclub-Präsidenten absprechen.
Das ist alles eine Frage des Preises.
Also ich habe noch eine Flasche Bier im Keller.
Ja, das sage ich dir, nachdem ich die Freitag auf dem Weg nach Bochum getrunken habe. Du hast ja momentan für die Öffentlichkeit zumindest eine Karriere, die da heißt TV-Experte.
Ich mag den Begriff ja nicht, aber ja.
Hast du einen besseren?
Den Begriff TV? Nee,
ich habe auch keinen besseren. Ich weiß es nicht, weil Co-Kommentator bin ich auf der anderen Seite auch nicht. Beziehungsweise möchte auch nicht, und das ist nicht despektierlich gemeint, das hat aber andere Gründe, nicht als Journalist wahrgenommen werden. The Zone nennt es TV oder Experte, weil unser Job ist quasi das Analysieren und Erklären während des Spiels.
Wer das nochmal im Detail ausgearbeitet haben möchte, dem empfehle ich den Rasenfunk, das Tribünengespräch vom Freitag. Da hast du nämlich all das mit deinem Kommentatorenkollegen Uli Hebel und Max Jakob Ost besprochen. Ja. Trotzdem nochmal so ein paar Sachen dazu. Du machst das jetzt bei The Zone.
Ja.
Kennt vielleicht nicht jeder. Ist also so ein Internet-Sportsender, den man für 9,99 Euro, glaube ich, pro Monat abonnieren kann.
Ja, soll ich den Text kurz runterrattern?
Ja, mach gerne.
Nein, es ist eine Sport-Streaming-Plattform, 9,99 Euro im Monat. Premier League oder anders. Fußball aus Spanien, Italien, England, Frankreich, erste, zweite Liga, Pokalwettbewerbe, Dänemark, Kroatien, Belgien, Holland, Japan, China, Australien, Argentinien, Brasilien, WM-Quali Europa, WM-Quali Südamerika, NFL, NHL, MLB, NBA, Kampfsport, Bowling, Tennis, Motorsport. Also wie ihr seht, relativ umfangreiches Paket für 9,99 Euro. Monatlich kündbar und funktioniert auf jedem Gerät, das ins Internet kann.
Ab 2018 sogar mit Champions League.
Und ab 2018 mit Champions League. Und ab dieser Saison, erste und zweite Liga, die Highlights 40 Minuten nach Abpfiff.
Ich weiß
und nicht. Zum Abschluss, nächsten Dienstag darf ich den glorreichen FC St. Pauli kommentieren. Gegen Stoke. Das erste Mal. So.
Super, ne? Braucht ihr alle nie ins Stadion gehen?
Und der erste Monat ist der erste Monat ist frei. Das kommt auch dazu.
Das stimmt. Yannick hat völlig recht. Der Eintritt ins Stadion ist günstiger als der Monat bei The Zone. Nee, der erste Monat ist ja frei.
Der erste Monat ist frei.
Okay. Also jetzt kannst du dir überlegen.
Nein, also das ist da, wo ich aktuell als Experte arbeite. Ja, das bedeutet, das war in der vergangenen Saison. Uns gibt es jetzt seit einem Jahr. War das hauptsächlich die Premier League, wo ich die Spiele mit kommentieren, analysieren durfte. Und das macht ehrlich gesagt großen Spaß.
Das hast du ja vorher schon mal bei Marco Hagemann gemacht. Wann hast du denn in den letzten 5 Jahren, wann reifte denn dieser Entschluss, der Weg dorthin, das ist mein Ding? Weil du hast ja mal dieses marcelistreif.de-Ding.
Ja, angefangen. Das war einfach nur aus Spaß an der Freude.
Das war super.
Danke. Dann kam es so, dass ich als Com-Assi, also als Kommentatorenassistent angefragt wurde von Marco Hagemann. Marco Hagemann für RTL macht ja die Länderspiele. Und es ist so, dass bei RTL und ARD und ZDF, Bella Reti und Co., die haben alle auch Assistenten daneben sitzen. Das sind meistens Ex-Fußballer. Uns hört man nicht, aber wir arbeiten den Kommentatoren zu. Das heißt, der Kommentator kümmert sich darum, was am Ball passiert. Und unser Job ist es, das Spiel weitestgehend zu analysieren und ihm dann entweder aufs Ohr oder handschriftlich ein paar Sachen mitzugeben. Klingt im ersten Moment vielleicht nicht so spannend. Von dem, was Bella Reti oder Marco Hagemann erzählen, kommt circa 2/3 von den Assistenten. Also ihr könnt euch sicher sein, du hast als Assistent einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, was er erzählt. Also alles, was aufs Spiel gemünzt erzählt wird, kommt vom Assistenten. So, und dann über diesen Kontakt, weil Marco Hagemann so unser größter, bekannter Kommentator ist, wurde er gefragt, sag mal, kennst du nicht noch Leute, die bei uns mitarbeiten würden? Und dann hat er mich vorgeschlagen, die haben mich angerufen. Ich habe 2 Probekommentare gemacht, letztes Jahr in der Saisonvorbereitung. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich breche es immer aufs Einfachste runter. Ich gucke Fußball, ich rede drüber und werde dafür bezahlt. So, und ist eine Sache, die, wie schon gesagt, einfach großen Spaß macht. Ich würde mir die Spiele zum größten Teil wirklich auch selber angucken. So.
Aber du bist nicht in der Regel vor Ort, sondern
kommentierst schon von draußen. Da muss ich kurz einschränken. Wir machen das aus dem Studio in Ismaning raus. Einfach aufgrund der Tatsache, wir haben pro Wochenende im normalen Ligabetrieb, ich würde sagen, 30 Live-Events. So, jetzt schaffst du es, jetzt rechne nur mal hoch, was das kosten würde, 30 Kommentatoren-Duos quer durch Europa zu schicken, damit die jeweils in den Stadien sind. Das hältst du mit 9,99 € Monatsbeitrag, kriegst du das nicht aufrechterhalten. Insofern machen wir das aus dem Studio in Ismaning.
Was ich bei diesen Com-Assis, hast du sie gerade genannt?
Ja. Du meinst jetzt die man nicht hört, ne?
Genau, die man nicht hört. Ich denke nur gerade drüber nach, du bist ja selber bei Twitter, Fußballspiel, Kommentator, die Hälfte der Timeline kotzt darüber ab, wie Bela Reti gerade wieder redet. Das heißt, zwei Drittel meines Abgekotzes gilt eigentlich wem auch immer, der ihn da assistiert, inhaltlich. Oder ich erwische immer das eine Drittel, was halt nicht von dem
kommt, hoffe ich. Das kann durchaus sein, ja.
Ja. Vielleicht das nochmal als Feststellung, das ist ja der große Unterschied zwischen den anderen Sendern, die man in Deutschland so verfolgt, und der Zone. Ihr kommentiert das halt zu zweit. So, ja. Also du bist da hörbar.
Richtig. Durchgehend. Es ist so, dass ich bei Sky hat es letztes Jahr versucht, dann haben sie irgendwie einmal pro Halbzeit mit Zelda oder Matthäus dazugeschaltet, wo die kurz erzählt haben, was die letzten 20 Minuten passiert ist. Das ist nicht der Fall. Ich bin permanent on air, kann jederzeit reingrätschen, kann jederzeit meinen Senf dazu abgeben. Es gibt da so ein paar feste Abläufe, wann man das tun sollte. Das sind so Grundregeln, aber ansonsten kann ich jederzeit völlig frei reden und erzählen und erklären.
Du bist ja dementsprechend auch, wie wir alle wissen, in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. Wie viel Spaß macht es denn dann danach, durch eben diese zu streifen und sich die konstruktiven Feedbacks der Zuhörer und Zuschauer anzuschauen?
Also die konstruktiven Feedbacks sind ein Gerücht, habe ich. Mehr steckt da nicht hinter. Du möchtest vielleicht auf den Spanien-Part hinaus, der ein wunderbares Beispiel ist. Neben der Premier League, die ich hauptsächlich kommentiere, bin ich auch relativ halbwegs regelmäßig auch in der spanischen Liga unterwegs und habe da das Vergnügen, dann auch den FC Barcelona oder Real Madrid zu kommentieren. Und wenn man sich danach mal bei Facebook in den Kommentaren umschaut, weil The Zone gerade auch im Social-Media-Bereich sehr aktiv ist, es werden immer Videos hochgeladen, wenn Messi ein Tor schießt, das wird hochgeladen, das bringt mehr Klicks, als wenn Sebastian sich ausziehen würde.
Das ist super Vergleich. Wir werden das nicht ausprobieren.
Also Sebastian hätte von mir mehr Klicks bekommen als Real Madrid.
Zunächst mal muss ich festhalten, die Kommentarspalten bei Premier League im Vergleich zu der Kommentarspalte spanische Liga ist ungefähr Arte versus RTL 2. So, das schon mal als grundsätzliches, wobei Premier League Arte ist.
Wir reden hier von deutschen Fußballfans.
Richtig, ja, von deutschen Fußballfans. Gehen wir dann weiter nach Spanien, machst du grundsätzlich, für die eine Hälfte machst du alles falsch, weil sagst du was Positives über den FC Barcelona beziehungsweise Lionel Messi, bekommst du von der Real Madrid Cristiano Ronaldo Seite voll einen auf die Fresse, weil du hast überhaupt keine Ahnung, du Vollidiot. Und andersrum ist es genauso. Das ist extrem schwierig, da dann das Gehaltvolle, das Konstruktive rauszuziehen, weil es halt ein wahnsinnig emotionaler Sport ist. Und wenn Messi im Clasico in der 93. Minute den Siegtreffer macht und das dann direkt bei The Zone bzw. bei Facebook landet, dann kannst du dir vorstellen, was mit den was da los ist, was mit den Realfans gerade abgeht. Und wenn du dann der Kommentator warst oder der Experte, der gesagt hat, dass das ein schönes Tor von Messi ist und der den gut geschossen hat, dann hast du sowieso verloren. Aber das ist einfach Teil des Ganzen. Wir sind alle viel im Internet unterwegs und können da ganz gut filtern. Deswegen, ja, es gehört halt mit dazu. Und sehr spannend, wenn du die Leute direkt ansprichst. Ja, nee, so habe ich das ja gar nicht gemeint. Das kommt dann
also auf Facebook dann
als Antwort. Ja, das meine ich, aber bei Facebook. Dann wird ganz schnell zurückgerudert. Aber nochmal, das ist für mich einfach Teil des Ganzen. Ich kann das sehr gut filtern und ja, gehört dazu.
Wie ist es bei The Zone? Technisches Feedback zur Plattform? Hast du in den letzten 12 Monaten, und ich meine jetzt nicht Frank und mich, von anderen auch ständig zu hören kriegt, ey, was für eine Scheiße, könnt ihr das Ding nicht mal zum Laufen kriegen?
In der Anfangszeit habe ich das tatsächlich. Mittlerweile ist die Server-Performance dadurch, dass es auch eine Umstellung gab, funktioniert das meiner Meinung nach deutlich besser. Ich habe ehrlich gesagt kaum noch Probleme bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, wie es Wer von euch nutzt The Zone, wenn ich mal fragen darf? Doch so viel. Zwei. Na, immerhin. Vielleicht sind es nach
heute Abend. Die habe ich nicht gesehen, oder blöd? Das hier.
Vielleicht sind es nach heute Abend. Ja,
im Dunkeln. Ja. Der eine ist Dortmund und die andere ist Bielefeld. Wenn ich das so
vielleicht wird es.
Siehst du? Ist also, angekommen.
Also meine persönliche Empfindung war, ich habe es auf dem iPhone anfangs geguckt, das war totaler Rotz, das lief überhaupt nicht. Dann ist zwei Tage vorm Super Bowl die PlayStation 4 App freigeschaltet worden und seitdem läuft das bei mir super. Ich war aber gestern eben bei Frank und da haben wir es über Chromecast geguckt und da dieser Ladekringel, der ging nicht weg und der Text, der Ankündigungstext zum Spiel blieb immer in der Ecke stehen. Das haben wir 22 Mal probiert und es ging nicht. Wir hatten dann den Eurosport-Player nebenbei und der lief wunderbar. Also deswegen, da ist noch nicht alles rund.
SV Sanduhr.
Den Eurosport-Player?
Ja, Probemonat kostenlos und so. Glaubst du, die Leute interessieren ein paar kleine technische Details? Ja, gerne. Das Ding ist ja folgendes, vielleicht auch nochmal als Erklärung. Entstanden ist das Ding dadurch, dass der Mehrheitseigner von Spotify und Deezer, was Musik, ja, ich beeile mich, was ja bei Musik funktioniert hat, zumindest aus seiner Sicht, hat er gesagt, okay, das muss doch auch mit Sport funktionieren. So, und dann ist er hingegangen, hat sich mit der Perform Group zusammengetan, das ist ein britischer Sportrechteverwalter. Die kaufen auf dem ganzen Erdball kaufen sie Rechte ein und vermarkten die in den jeweiligen Ländern. Zusammengetan und hat gesagt, pass auf, so und so machen wir das. Das Funktionsprinzip bei uns ist Netflix. Du hast eine App, die du runterlädst, du öffnest sie, suchst dir das Spiel aus oder die Sportart, die du möchtest und startest das Ganze. Jetzt gibt's aber einen eklatanten Unterschied zwischen uns und Netflix. Netflix ist fester Content. Er wird auf den Server hochgeladen, du drückst drauf, wird runtergeladen und du schaust es dir an. Bei uns ist es live. So, das heißt, irgendwo auf der Welt findet gerade ein Spiel statt. Nehmen wir mal Spiel Chelsea gegen Arsenal. Das landet auf den Servern und muss quasi zeitgleich auf deinem Endgerät landen. So, und da steckt so unfassbar viel Technik dahinter. Das ist ja eine hochkomplizierte Sache, ist die aufgrund von Kapazitäten und am Anfang zu sehr, sehr großen Problemen geführt haben. Wir haben auch Serverzusammenbrüche gehabt, dass wir das Spiel Manchester United gegen Manchester City, was total spannend ist, für keinen kommentiert haben. Wir hatten keinen Zuschauer. So, weil an dem Tag war um 12.30 Uhr das Old Firm. Und um 14 Uhr war Anstoß City United und wir hatten keine Zuschauer, weil die Server zusammengebrochen sind. Wir mussten es natürlich trotzdem machen, weil man bei uns alles auch real life gucken kann. Heißt, wenn du aus dem Stadion nach Hause kommst, kannst du dir dann nachträglich 90 Minuten Premier League anschauen. Die Probleme hatten wir am Anfang, aber das wird Gott sei Dank immer, immer besser. Es ist halt etwas, was es so in der Form noch nicht gab.
Kriegt ihr das während des Spiels mit, wie viele gerade zugucken?
Nein, während des Spiels, also wenn wir aktiv danach fragen, die haben natürlich die Möglichkeit, das zu messen. Aber ich habe jetzt nur dann im Nachgang mal bei Spielen, wo ich dachte, es schauen viele zugefragt. Ich habe auch Veranstaltungen kommentiert, da habe ich jetzt mitbekommen, dass 400 Leute zugeschaut haben. Im Nachgang frage ich dann schon nach. Das war die PK von Poldi jetzt in Japan. Morgens um 3.30 Uhr oder 4 Uhr und da sind 400 Zuschauer, wo ich mich frage, wer steht um 4 Uhr auf, um sich Poldi in Japan anzugucken. Aber
schönen Gruß an Axel aus Köln.
Okay, aber das heißt, bei diesem Null-Zuschauerspiel wusstet ihr dann auch nicht Bescheid?
Doch, das wussten wir schon.
Wegen des Servers.
Doch, das wussten wir dann schon. Zum einen hat es uns die Regie durchgegeben, zum anderen habe ich natürlich bei Twitter mitbekommen, dass ein bisschen wild gepöbelt wurde und dann haben wir halt nachgefragt und dann haben sie uns gesagt, wir wissen gerade selber nicht, woran es liegt, aber ihr habt keine Zuschauer.
Aber so ein besseres Premier League-Spiel, wo der Server läuft, wie viele Leute gucken dann?
In der Spitze sind wir bei 100, 120.000. Zeitgleich. Dafür, dass wir quasi neu sind und da auch noch nicht viel Werbung gemacht haben, also es erschauen nicht viele, was heißt erschauen nicht viele, aber viele, die immer noch fragen, was ist das? Ist das in Ordnung, weil es halt auch, es ist kein deutscher Fußball. So, und Premier League sowieso ein eher Nerd-Thema, finde ich, Fußball-Nerd-Thema. Dann waren wir noch nicht offensiv im Marketing. Ja. Es wächst aber.
Okay.
Also gerade jetzt durch die Champions League wird das dann Schub geben.
Und St. Pauli nächste Woche, freust du dich drauf?
Bist du da Fan oder bist du Experte? Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Es gab auch eine E-Mail vom Produktionsverantwortlichen, wo drin stand, es gibt überhaupt keine Diskussion, wer das Spiel kommentiert. Gott sei Dank. Ich freue mich sehr drauf. Anscheinend soll es da sowieso mehrere Kooperationen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts, was ich nicht erzählen darf. Was nicht?
Ich habe nicht danach gefragt extra.
Erzähl mal weiter. Na, also ist natürlich von der DAZN-Seite auch angestrebt, im deutschen Fußball Fuß zu fassen. Wie schon gesagt, man hat sich jetzt die Highlights gesichert. Also erste Liga
Samstag. St. Pauli zum ersten.
Die Highlights der ersten und zweiten Liga als.
Ach ja,
also man hat sich jetzt die Bundesliga-Highlights gesichert, sprich die klassische Sportschau kann man jetzt auch samstags 18 Uhr bei uns gucken. Nur, dass du dir selbst zusammenstellen kannst, welches Spiel du einfach du dir anschauen möchtest. Gilt für die zweite Liga auch. Immer 40 Minuten nach Abpfiff. Und da ist natürlich vor allem in der zweiten Liga der Verein wahnsinnig interessant, um auch zusätzlichen Inhalt für die Seite zu schaffen. Also es gibt halt ganz viele Videos einfach nur auf Abruf, die werden nicht gesendet, sondern dann gehst du halt hin und schaust dir ein Special an, keine Ahnung, Saisonrückblick England oder wie war das erste Jahr von Mourinho bei United oder und das soll jetzt auf den deutschen Fußball ein bisschen ausgeweitet werden, weil man jetzt medialen Zugang hat.
Kann es sein, dass DAZN vielleicht irgendwann St. Pauli TV irgendwie übernehmen will?
Nein. Also vereinseigenes TV, nein, gar nicht. Ist mediale Partnerschaften, ja. Also was heißt ja? Kooperationen. So, das beinhaltet zum Beispiel, Sky hat ja eine feste Kooperation mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. So, deswegen kriegen wir halt mit Klopp keine Exklusivinterviews. Wir haben in der vergangenen Saison und jetzt auch in der Vorbereitung zu jedem Premier League Club freien Zugang und konnten in der Vorbereitung Dings machen und hier und da. Aber bei Liverpool steht halt Sky an der Tür und sagt, nö, da haben wir eine feste Kooperation. Und jetzt das Spiel mit St. Pauli gegen Stoke ist halt von unserer Seite aus interessant. Ja, und was dann halt noch folgen wird, werden wir sehen. Aber sowas wird nicht kommen. Nein, keine Sorge.
Okay. Jetzt gibt es ja auf Twitter den Hashtag Mission 2030, der sich um den Champions League-Sieg eines Hamburger Stadtteilvereins kümmert, in dem du auch eine Rolle spielen sollst dann. Ja. Als Experte oder als Trainer?
Ja, 2030 dann als Trainer.
Wie ist denn dein Weg dorthin? Wie
sieht das bei St. Pauli irgendwie aus?
Was? Nein, als TV-Experte oder...
Wie ist denn dein Weg dorthin? Wie planst du denn deine Trainerkarriere parallel?
Ja, das Trainerkarriereplan kannst du, glaube ich, genauso wenig wie die Spielerkarriere. Aber dennoch ist mein Bestreben, und das ist das, was ich eben meinte, nur das meinte ich in keinster Weise despektierlich, dass ich nicht zwingend als Journalist wahrgenommen werden möchte, weil du diesen Turn sonst nicht hinkriegst. Die Trainerscheine, mit denen ich jetzt Ende September beginne, das ist zumindest die erste Lizenz, die ich machen muss, sind halt die Voraussetzungen für eine mögliche Trainerkarriere. Ob das was wird, Mike, das kann ich dir momentan nicht sagen. Das steht in den Sternen, genauso wie es vor 20 Jahren die Spielerkarriere war. Aber ich würde ganz gerne im Fußballgeschäft einfach bleiben, weil es das ist, was mir am meisten Spaß macht.
Und Scheine heißt, du fängst jetzt an, nicht mit der C-Lizenz?
Nein, die habe ich quasi in Anführungsstrichen geschenkt bekommen, weil ich mindestens 7 Jahre Profi war. Ich steige mit der Jugend-Elite-Lizenz ein. Das ist die dritthöchste, dann folgt die A-Lizenz und dann bereits der Fußballtrainer.
Und du hast aber gesagt, Jugendmannschaften trainieren wäre jetzt gar nicht so zwingend dein Ziel. Vorsichtig formuliert.
Na, für den Einstieg ist das eine wunderbare Schule, aber... Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der konsequent über einen langen Zeitraum mit Kids / Jugendlichen zusammenarbeitet und die dann entwickelt und ausbildet, sondern alles stand jetzt. Ist es eher so, dass ich in der Wunschvorstellung, wir machen jetzt einfach mal ganz viel im Konjunktiv, wahnsinnig gerne mit fertigen Fußballern sagen, aber mit erwachsenen Fußballern arbeiten würde, um da dann Dinge zu entwickeln, voranzutreiben und auch meine Vorstellung vom Fußball umzusetzen.
Dann drehen wir jetzt das Jahr zwei, drei Jahre weiter. Du hast dann die Junior Elite und die A-Lizenz kommt danach. Hast du jetzt in der Tasche. Wo steigst du denn dann ein im Herrenbereich? Wenn du es dir aussuchen könntest. Also jetzt sag nicht gleich Manchester. Aber
Florian Bruns zum Beispiel, der hat da wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Der jetzt als Co-Trainer zuerst von Werder Bremen, von Nuri und jetzt in Freiburg von Christian Streich, ist das ein wunderbarer Einstieg tatsächlich in den bezahlten Fußball. Selbst José Mourinho hat ja auch als Co-Trainer irgendwann mal beim FC Barcelona angefangen und ist dann über Umweg Porto dann zu den, zumindest den bekanntesten, erfolgreichsten, ob jetzt den besten, das sei mal dahingestellt, Trainern Europas geworden. Ohne dass ich mir anmaße, ähnliches Niveau zu erreichen. Aber das ist der Bereich, in dem du, oder die Möglichkeit, wenn du nicht gerade Zinedine Zidane heißt, in den bezahlten Fußball reinzukommen. Das heißt, als Co-Trainer bei einem Zweitligist, bei einem Erstligist, Erfahrungen sammeln, vom Chef lernen und dir dann vielleicht auch die Sporen zu verdienen, dass irgendwann mal ein Verein kommt und sagt, und sei es die aus der dritten oder aus der vierten Liga, dass er sagt, pass auf, wir trauen dir das zu, dass du unsere Mannschaft, unseren Verein nach vorne führst. Und dann, wie so oft, dann musst du halt liefern. Dann muss es passen. Bernd Hollerbach, lange Zeit unter Felix Magath als Co-Trainer unterwegs gewesen und irgendwann mal nach Würzburg und dann aus der Regionalliga in die zweite Liga geführt.
Ich hatte doch gesagt, ihr könnt buhen bei entsprechenden Stellen.
Ich habe auch in dem Moment, wo ich Bernd Hollerbach gesagt habe, habe ich auch gewartet, aber einfach nur mal als Beispiel, wie so Trainerkarrieren laufen können. Also in den allerwenigsten Fällen ist es halt klar, Guardiola vom Weltklasse-Spieler zum zack direkt mal den FC Barcelona trainieren, ist aber auf dem spielerischen Niveau habe ich mich leider nie bewegen können. Dafür hat er nie den HSV besiegt, aber das ist ein anderes Thema. Und das ist so der übliche Weg, dass du dich wirklich da hocharbeitest, sei es jetzt von der fünften in die vierte in die dritte Liga, weil du einen Verein hast, der gerade irgendwie eine goldene Generation erwischt, oder du kommst als Co-Trainer in Profivereine schon rein. Ja, und wenn du dann halt ein Top-Duo mit deinem Chefcoach oder auch ein Trio erwischt, dann gewinnst du an Erfahrung, verdienst dir ein Stück weit auch eine Anerkennung, einen Ruf. Aber das sind wirklich Dinge, die kannst du dir wünschen, du musst die Grundlagen, das sind die Lizenzen in Deutschland, musst du legen. Aber alles andere ist dann viel und harte Arbeit.
Und würde dich dieser Wunsch als erstes in den Assistenzbereich beim FC St. Pauli führen oder lieber gerade nicht, sondern erstmal woanders hin?
Das würde ich weder kategorisch ausschließen noch unbedingt als großen Wunsch anführen. Ich weiß für mich, dass ich gewisse Prinzipien, die ich als Spieler hatte, sicherlich auch als Trainer weiter leben würde, auch was die Vereinswahl angeht. Aber du musst dich dem nach hinten raus dann schon ein bisschen öffnen, weil wenn du nur einem Idealismus hinterherläufst, ist das zwar sehr, sehr lobenswert und auch wunderbar und aus Fansicht sicherlich ganz toll, nur wirst du dann in dem Geschäft nicht weit kommen. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, okay, potenzielle Vereine bei mir sind der FC St. Pauli, dann können wir noch Ingolstadt nehmen, weil da hatte ich als Spieler auch eine ganz ordentliche Zeit. Ja, Babelsberg ist ja ganz sympathisch. So, dann nehmen wir noch
Osten nicht, auf jeden Fall.
Ja, aber ihr merkt, worauf ich hinaus will. So, und dann, die sind doof. Und dann wird's halt schwierig.
Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Markus Gisdol wird im nächsten halben Jahr nicht entlassen, ruft dann im Winter an.
Muss ihm leider sagen, dass der Job bei DAZN sehr viel Spaß macht. Nein. Das meine ich mit einem gewissen Idealismus. Und es gibt auch viel, also auch in meiner Karriere ist sehr viel Idealismus mitgeschwungen. Ihr habt mich völlig versaut, und zwar alle, die hier sitzen. Aber du musst, und das versuche ich dann in solchen Diskussionen auch immer, dann ein Stück weit Verständnis für die andere Seite zu schaffen. Ihr hängt alle komplett emotional an dem Spiel. Nee, nicht an dem Sport, am Verein.
Das
Nein, ihr hängt ja komplett emotional am Verein und das haben wir ja auch alle getan und tun es auch immer noch. Aber trotzdem ist es für uns ein Job. So, und wenn ich jetzt hänge und wirklich von 18 oder von 36, aktuell 36 Bundesliga-Vereinen einfach mal pauschal 30 ausschließe, dann wird es halt schwierig. So, dann kommen wir halt in den Bereich des Wunschkonzerts und da sind wir leider nicht. Trotzdem bleiben ein, zwei, drei Dinge, die man sich einfach so fest vorgenommen hat und die bleiben auch bestehen. Würde mich aber natürlich freuen, wenn irgendwann mal der Anruf kommt. Ja. Nein.
Sie hat nur geguckt, ob sie deine Nummer noch hat.
Sie kann das über die Termin. WhatsApp-Gruppe machen, das ist alles gut.
Termin in 3 Jahren setzen, alle Anrufe.
Außerdem ist man ja aktuell wunderbar aufgestellt. Also und ich habe die Lizenzen noch nicht. Also.
Okay.
Das ist so süß.
Ich glaube, ich muss keinem erklären, was es bedeutet hat, hier zu spielen. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass ich zu einer ganz, ganz beschissenen Zeit hierher gekommen. Ja, jetzt im Nachhinein können wir natürlich ganz entspannt drüber lachen, weil es hat sich ziemlich viel zum Guten gewandt. Aber als wir 2003 und auch wir uns kennengelernt haben, hatten wir 12 Spieler, 14 Bälle, 2 Satz Trikots und 15 Leibchen zur Verfügung und 2,5 Millionen Schulden auf dem Rücken.
Bis auf die 2,5 Millionen geht das, glaube ich, bisher auf jeder Amateur. Also wir haben 8 Herrenmannschaften und ich glaube, 6 davon geht das ähnlich.
Ja. Was es uns allen bedeutet hat, hier zu spielen. Und wenn man dann danach nochmal die Möglichkeit hat, in irgendeiner Form das Ganze zu gestalten, warum nicht? So viele wollen, haben keinen Bock auf Trainer, kann ich absolut nachvollziehen, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Geschäft, ich habe das lang genug mitgemacht. Mich lässt es einfach nicht los. Ich bin da weiter auch momentan ja noch bei der U21 in Ingolstadt so ein bisschen involviert, weil ich dieses tagtägliche Fußballgeschäft einfach brauche.
Punkt. Sehr schön. Wir haben die 90 Minuten in etwa erreicht. Plus, minus.
Denke, was ihr alle nicht wisst, ist, dass Mike vor dieser Sendung schon gesagt hat, also um 10, ne? Um 10. Und dann habe ich angeführt, Mike, deine Facebook-Veranstaltung geht ja bis 10:30. Und wiederum Herr Steinhagen hat schon gesagt, na, ich muss auch wieder nach...
ne? Ich muss um 10 auf die Autobahn, weil ich auch sagen.
Weil die macht sonst zu.
Ey, die macht ganz schön oft zu. Ich weiß nicht, wie oft ihr nach Dänemark fahrt, aber wenn die da eine Brücke neu machen, ist Ende. Dann arbeiten die nachts.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank Ralf, vielen Dank allen, die hier auf dem Podium mit sitzen, vielen Dank an euch, vielen Dank nochmal an euch beide für den Tresen, das war ganz klasse und ich denke, wir werden dann uns in der Saison ja noch das ein oder andere Mal im Millanton hören. Schönen Abend.